Startschuss.
Startschuss?
Sí.
Ja, mach mal Startschuss.
Peng!
Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad, Velohome Folge 90. Und genauso wie bei unserer letzten Weihnachtsfolge, heute etwas, ich sag mal, ungewöhnlicher. Wir bringen das Jahr auch zu Ende mit einem kleinen Rückblick. Gibt hier die ganzen Jahresrückblicke und gestern habe ich auch irgendwie einen Fußballrückblick auf die WM 2014 gesehen. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir auch einen Jahresrückblick, was hat der Profisport uns im letzten Jahr gebracht? Und da ich alleine ein bisschen überfordert damit wäre, dem Chris irgendwie so Paroli zu geben und mitzuhalten, dachte ich mir, wir fragen nochmal an. Beim Udo Jürgens, der Radsportberichterstattung in Deutschland, dem Herrn Muax und buonasera.
Buongiorno, ist Enrico Muax von der Sendung Muax Enrico, also heute von der Sendung Velohome und ich bin wieder da.
So. Von den Toten.
Ja, genau. Und natürlich der Chris. Willkommen, Chris.
Hallihallo.
Ja, wir möchten so ein bisschen Revue passieren lassen, wie wir das Jahr 2015 gesehen haben. Und haben uns...
15.
Auch 2015, aber wie wir das Jahr 2014 gesehen haben. Und wie gesagt, ich werde heute mehr so ein bisschen, ich sag mal, moderierende Funktion einnehmen, weil ich ja nicht so viel Ahnung habe wie die beiden einfach. Und schmeißt auch, also wie gesagt, wenn der Chat sich äußern möchte, werft es einfach zu. Ich werde es dann immer mal versuchen, hier runterzubringen. Und was denkst du, Enrico, wenn du an die Klassiker des Jahres zurückdenkst? Gibt es da irgendwie so ein besonderes Ereignis? Oder?
John Diggelgame, ne?
Wer?
John Diggelgame.
John Diggelgame?
Die Renne wird in 2015 umbenannt, nach dem Sieger von 2014 heißt er nicht mehr Gent Wevelgame, sondern John Diggelgame.
Ja, aber wir reden ja noch über 2014.
Ja, aber deswegen, ja.
Ah, okay.
Also quasi das 2015 wird der Anlass, ja? Wege 2014.
Und, aber ist die Flandern-Rundfahrt dann auch ganze...
Kanche Flandern.
Ja. Ich versuche das gerade. Und die Baskenlandfahrt ist Bastador.
Bastador.
Nichts mehr aus, da ist ja vorbei.
Also ja. Ich bin da immer für eine kreative Namensgebung.
Ja.
Und also John Diggelgame ist nicht von mir, aber ich fände das eine schöne Idee, wenn das.
Kurzer Einschub. Ja. Als meine Frau und ich unsere Ehe hier eintragen ließen, in Köln am Standesamt, ja. Und da musst du dich ja, wenn du im Ausland geheiratet hast, musst du hingehen und sagen, hier, ich geheiratet und so. Und da musste man sagen, wie man denn jetzt heißen möchte. Ja, also den Namen meiner Frau oder meinen Namen. Und dann haben wir einfach die zwei ersten Buchstaben von meinem Namen, die zwei ersten Buchstaben von ihrem Namen genommen und die letzten beiden Buchstaben von meinem und haben gesagt, dass wir jetzt so heißen wollen. Und die Standesbeamtin hat mich mit völlig entgeisterndem Blick angeguckt, als ich meinte, wir würden jetzt gerne Fuff heißen.
Okay. Das ist in Deutschland nicht so einfach.
Nein, möglich. Das ist nicht so einfach. Das, da hatte die auch wenig Verständnis für.
Da musste man ausreichend Anträge ausfüllen.
Ja, nee, hatten wir aber keine Lust zu. Also, Degenkolb haut direkt am Anfang einen raus.
Früh, ja.
Früh.
Ja.
Für seine Verhältnisse auch früh. Aber ist das so das Entscheidende des Frühjahrs? Findest du? Also war das für dich so?
Also für mich wegen die schöne Name, aber die Paris-Roubaix zum Beispiel war da auch fantastisch. Oder die Tour-Etappe, die so war wie Paris-Roubaix. Mhm. Keine Klassiker mehr, aber irgendwie schon. Also ich glaube, die spannendste Klassiker eigentlich von all die Klassiker, oder?
Ich heb mir einen Moment auf, weil wir haben ja so die Kategorie Magic Moments später und der ist bei mir bei einem Klassiker gewesen. Überraschenderweise für mich selber auch, als ich so über die Saison nachgedacht habe. Aber was ist bei dir so hängen geblieben von den Klassikern, Chris?
Also ich muss auch sagen, ich fand Paris-Roubaix fand ich ein Weltklasse-Rennen. Klar, Degenkolb Zweiter, ganz knapp. Er ist da so ein bisschen so Opfer der mannschaftlichen Unterlegenheit geworden. Aber spannend bis zum Schluss. Also da waren ja noch 10 Fahrer dann wirklich dabei, die mit um den Sieg gekämpft haben. Mhm. Darunter dann auch so ein Bradley Wiggins, der wirklich schon im Vorfeld angekündigt hat, dass er es auf dem Pflaster probieren will, der dann auch wirklich da war. Ein Peter Sagan, der sich erstmalig bei Paris-Roubaix wirklich super stark gezeigt hat. Ein Cancellara war mitten in der Verlosung. Sepp van Marke ist sehr stark. Stanek Stieber war super dabei. Also das war für mich der klar spannendste Klassiker überhaupt dieses Jahr.
Paris-Roubaix. Wird Degenkolb irgendwann Paris-Roubaix gewinnen?
Ich gehe fest davon aus.
Wenn man Zweiter wird, warum sollte man nicht schon mal Erster werden können?
Ja, Es gibt genug, war es Polidor, der immer Zweiter war? Sie. So kann man sich auch einen Namen machen.
Natürlich kann es sein, also jetzt bleiben wir ein bisschen bei Degenkolb hängen, die, glaube ich, den Rekord an zweite Plätze diese Saison vielleicht nicht geschlagen hatte, aber nah dran gekommen ist. Natürlich kann es sein, dass sie achtmal Zweiter wird, aber was ich meine ist, dass theoretisch, wenn die Zweiter wird, die hat auch die Potenzial, Erster zu werden.
Ja. Die veränderte. Er hat nun mal jetzt auch einen richtig starken Sprint und wenn dann wirklich mal eine kleine Gruppe ankommt, könnte er da vielleicht ähnlich wie ein Tom Boonen in den vergangenen Jahren davon einfach profitieren, wenn er jetzt selbst ein anderer ein bisschen stärker ist, kann er sich da rein ans Hinterrad setzen und ihn dann halt aussprinten.
Mhm. Ich muss sagen, was ich mit oder was ich schön fand an diesem Frühjahr, an den ganzen Klassikern, dass es in diesem Jahr wirklich so war, dass sich die Siege verteilt haben. Jeder durfte mal gewinnen, sozusagen. Also sei es ein Cancellara, ein Gibert. Man konnte sogar nicht verhindern, dass ein Valverde mal gewonnen hat. Es war nicht so wie in vergangenen Jahren, dass so zwei, drei Fahrer so dominiert haben. Das ziehe ich so ein bisschen aus dem Jahr 2014, im Frühjahr, heraus. Nicht so dieser Kampf Bohnen, den wir diese Saison überhaupt nicht gesehen haben. Und Cancellara, sondern die Karten werden neu gemischt, die Alten treten langsam ab und die Jungen kommen hinterher.
Genau, also ein Fahrer, der dieses Jahr ganz klar gezeigt hat, dass mit ihm in Zukunft noch zu rechnen ist, gerade auf so Kopfsteinpflastern, ist ja Sepp van Marke, der war dieses Jahr ganz, ganz stark. Auch Zdeněk Stýba, von dem erwarte ich nächstes Jahr wieder sehr, sehr viel. Der ist ja leider bei der Eneco-Tour leider gestürzt, ansonsten hätte der die meiner Meinung nach mit Sicherheit abgeschossen. Mhm. Ja, Peter Sagan, der jetzt auch so bei Paris-Roubaix immer stärker so in Aktion tritt. Und Bradley Wiggins will sich 2015 nochmal auf dem Pflaster versuchen. Also
geben wir ihm da Chancen?
Also ich sag mal, er war letztes Jahr in der Spitzengruppe dabei. Mhm. Er hat jetzt keine Ambitionen mehr, Richtung Gesamtwertung bei einer Rundfahrt zu fahren. Er will sich dann eher auf die Bahn konzentrieren. Auf der Bahn ist man typischerweise ein paar Kilo schwerer, als wenn man jetzt noch voll auf die Straße setzt. Und wenn er da schon über den Winter ein bisschen Muskelmasse aufgebaut hat, ist das sicherlich nichts, was ihm schadet.
Mhm. Glaubst du es, Enrico, dass er eine Chance hat?
Ich denke, die kommt auf jeden Fall besser zurecht als Chris Froome.
Ja. Ja, also das ist ja auch nicht schwer. Ich würde es mir sehr wünschen, dass er da nochmal eine Chance bekommt. Vielleicht auch mit so einem Tagessieg die Saison oder das Team Richtung Bahn und Olympiade dann zu verlassen. Das einzige Problem, was ich hatte, ich würde mich sehr freuen, wenn Christian Knees vielleicht auch dieses Frühjahr die Chance bekommt, einen der Frühjahrsklassiker mal auf eigene Kappe zu fahren. Und ich befürchte, wenn Wiggins sich vielleicht zwei, drei Rennen aussucht, okay, er kann dann für diese zwei, drei Rennen zum Adjutanten erklärt werden, aber glaubst du, Knesi bekommt sonst auch die Chance mal bei den Frühjahrs? Er hat es ja schon so ein bisschen angekündigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also mein Eindruck, muss ich ganz klar sagen, mein Eindruck ist, dass Knesi ein bisschen näher an Wiggins ist als an Froome. Ja, also wenn die beide ihre Wünsche äußern,
definitiv
dürfe, ist Knesi eher bei Wiggins mit dabei. Wobei ich bei Wiggins im Moment auch gar nicht mehr durchblicke, oder ich habe auch aufgehört zu versuchen durchzublicken, welche Programm die nächstes Jahr fährt und warum und was dann tatsächlich passiert. Also das ist ja immer so eine Geschichte, bei dem man blickte nicht so durch und dann hörte man länger gar nichts. Und dann auf einmal ist sie wieder da, wie die Phönix aus die Asche. Oder?
Ja, also noch ist gar nicht wirklich abzuschätzen, in welche Richtung es dann wirklich auch geht. Welches Rennen er vielleicht jetzt nächstes Jahr auf der Straße dann wirklich noch mitnimmt. Ob ein Christian Knees jetzt wirklich bei den Frühjahrsklassikern ganz vorne reinfahren kann, das wage ich jetzt so ein bisschen zu bezweifeln. Also bis jetzt so die Ergebnisse waren ja noch nicht da. Klar, auch der Tatsache geschuldet, weil er jetzt eher als Helfer unterwegs war. Aber ich glaube einfach, dass die Konkurrenz bei den Frühjahrsklassikern so groß ist und so stark, dass da ein Platz unter den Top 10 schon wirklich, ja, würde mich sehr wundern.
Schwierig, ja, muss man sagen, aber
bei mir ist da vielleicht auch eher der Wunsch der Vater des Gedanken, dass Knesi da mal die Chance hat, dort mal so nochmal unter Beweis zu stellen, was er eigentlich auch nicht nur als Helfer, wo er so fantastische Dienste leistet, sondern vielleicht nochmal einmal so ein Ding auf eigene Kappe abzuschießen.
Okay, wenn wir uns nicht auf Paris-Roubaix festlegen, dann.
Ja, nein, also das glaube ich auch nicht, dass es Paris-Roubaix sein wird, aber jetzt mal so ein, Was haben wir hier? Dwarsdorf, Landern oder du kennst ja in Belgien
vieles aus,
aber und so ein kleineres Ding.
Ich glaube, bei Newsblatt war das, glaube ich, bin ich mir ganz sicher, war zum Beispiel auch Sibi mal Fünfter. Mhm, also das ist, da denke ich, ist ja durchaus möglich, dass jeder mal vorne mit reinfährt.
Aber kommen wir zurück auf Wiggins. Man blickt nicht mehr durch. Also wird er jetzt nochmal angreifen? Er hat den Wunsch geäußert.
Ich glaube, ist er das nicht abhängig von der Laune seiner Frau?
Sind wir nicht irgendwo alle abhängig von den Launen unserer Frauen? Hm. Chris.
Von welcher?
Ja, das scheint mir dann aber ein sehr englischsprachiges Phänomen zu sein. Wenn ich mir so anschaue, Cavendish, Froome, Wiggins, die scheinen ja dann schon sehr, ich sag mal, extrovertierte Damen an ihrer Seite zu haben, während man einer von der Dame von einem Herrn Valverde nichts hört. Vielleicht weiß der Reporter auch nicht, welcher er das Mikrofon hinhalten soll, aber da ist ja eher Ruhe im Karton.
Ja, die ist auch immer weg, Schuhe kaufen.
Ist das vielleicht nicht die bessere Strategie, um dann sozusagen erfolgreich zu fahren? Dieses Jahr hat ja auch Valverde im Frühjahr schon das ein oder andere Rennen abgeschossen, mit dem Wallonischen Fall zum Beispiel.
Ich denke einfach mal, dass man in Deutschland zu diesem englischsprachigen Raum dann doch so ein bisschen, da ist man irgendwie näher dran als jetzt am spanischsprachigen Raum. Ich meine, die englische Sprache versteht man jetzt als Deutscher im Regelfall auch. Aber bei Spanisch ist es dann schon ein bisschen schwieriger und ich glaube einfach, das macht es dann auch schwieriger, die Nachrichtensituation da so wirklich so zu verfolgen. Ich denke, da gibt es genügend Meldungen auch in Spanien, aber die man jetzt hier so gar nicht so wahrnimmt. Die meisten Informationsplattformen, die man dann so vielleicht nutzt, ist ja vielleicht so cyclingnews.com, auch englischsprachig, da wird wohl intensiver auch über Sky berichtet, als jetzt beispielsweise über Movistar.
Gibt es denn so eine Art, so einen Fahrer, der für euch das Frühjahr, ich will nicht sagen, wir haben ja später noch unsere großen Kategorien, aber so eine Überraschung, also so der Fahrer, du hast eben schon ein paar angedeutet, aber bisher noch nicht benannt wurde auch Christoph, der sich ja auch bei Milan Sanremo schon das erste Mal gezeigt hat und in vielen Rennen zumindest mit am Ende vorne reingehalten hat. Also Milan Sanremo gewonnen, er war dann später nochmal irgendwo, in Frankfurt hat er gewonnen, was jetzt okay kein Frühjahrsklassiker ist, aber er hat sich die ganze Saison über auch gezeigt.
Also ich finde auf jeden Fall, um nochmal auf einen Namen zurückzukommen, John Degenkolb hat dieses Jahr sehr eindrucksvoll gezeigt, auch wenn viele, viele zweite Plätze dabei
auch,
waren.
Auch über das ganze Jahr, genau wie Christoph.
Über das ganze Jahr, aber eben auch in diese Anfang von dem Jahr oder sagen wir mal bis hin zur Tour, Deutsche Meisterschaft, ja, dass die sehr, sehr konstant gefahren ist, sehr gut gefahren ist. Und also das war für mich auf jeden Fall ein Ausrufezeichen.
Wenn man sich die ganze, ich sag mal, die ganze sportlichen Erfolge, Tour de Méditerranée haben wir noch gar nicht angesprochen, Paris-Nizza hat er eine Etappe abgeschossen, Gent-Wevelgem, 4 Etappen, okay, das ist dann im späteren Verlauf der Vuelta und das sind halt nur die ersten Plätze. Ne? Also da kam ja dann noch einiges, wo er nicht das Glück des Tüchtigen hatte dazu. Neben, ja, vielleicht der deutsche Fahrer, der in dieser Saison neben Kittel mit am meisten bestimmt hat.
Ja, aber auch eben
so in der Präsenz auch.
Auch in die namhaften Rennen, muss man auch dazu sagen.
Hast du noch einen, Chris, den du so besonders im Frühjahr oder eine Rennsituation oder die du vielleicht nicht später als den Magic Moment 2014 bezeichnen möchtest, aber der so präsent ist?
Also ich würde noch einen Namen nennen, den ich im Frühjahr recht stark fand. Also ich sehe da gerade eine Platzierung, Simon Geschke, 6. bei Amstel Gold Race.
Ja.
Das ist ja auch wirklich eine Platzierung, die ist absolut top. Also wirklich das Weltspitze. Er war da jetzt 4 Sekunden hinter den Leuten, die quasi ums Podest gefahren sind. Mit ein bisschen mehr Glück kann er da aufs Podest fahren. Das war eine super Leistung. Und ich kann mich noch an eine Etappe erinnern bei Tirreno Adriatico, die Etappe, die Contador auf der Etappe, auf der Contador quasi den Grundstein für seinen späteren Sieg gelegt hat, mit einem höllisch steilen Finalberg, wo Geschke dann am Ende dann auch Zweiter wurde, aus einer Spitzengruppe noch raus konnte, aber als Letzter noch Contador relativ lange folgen. Also Geschke war im Frühjahr auch ganz stark dabei.
Stimmt. Das sind alles so die Kleinigkeiten, die man so im aus der Distanz wieder vergessen hat. Die dieses Frühjahr ausgemacht haben. Aber das ist es auch wieder, diese Vielfalt im Sinne von so viele Fahrer haben irgendwo da so einen Akzent gesetzt in diesem Jahr.
Ja, Niki Terpstra,
genau,
Paris-Roubaix.
Simon Gerrans,
toller Sieg, tolle Leistung. Ne?
Also es war, ich denke so, vor 4, 5 Jahren vielleicht sprach man über Bohnen und Cancellara und heute ist es wesentlich aufgeteilter und eigentlich das Fass nicht aufmachen, aber hat es auch damit zu tun, dass vielleicht das Feld insgesamt langsamer geworden ist? Worin das begründet ist?
Gleicher wäre eine Idee, wobei da kommen wir, glaube ich, zu die Ende von dem Jahr nochmal drauf zu sprechen,
ja.
Dass da ein paar Sachen vielleicht auch dagegen spricht. Ja? Aber im Prinzip natürlich ist ja das ein wie soll ich sagen, ein Wunschgedanke, dass wenn auch zum Beispiel 2 Franzosen bei der Tour auf die Podium, dass man den Eindruck hat, es ist gleicher geworden. Mhm.
Ja, im Fall der Frühjahrsklassiker spielt da natürlich auch die Altersstruktur noch so ein bisschen mit rein. Wenn man dann sieht, so Bohnen, Cancellara, dann beide jetzt so Mitte 30, dann nimmt dann die Leistung dann doch ein bisschen ab von hinten. Die
ein bisschen vorsichtig,
Sagan, ja. Sagan, Degenkolb sind dann eher so Fahrer, die noch wahrscheinlich einen Ticken stärker werden. Und das ist jetzt vielleicht gerade so diese Phase, in der jetzt so die verschiedenen Generationen etwa gleich stark sind. Also es ist durchaus auch möglich, dass man in 3, 4 Jahren wieder so einzelne Fahrer, die da vorne das Ganze mitbestimmen, aber aktuell ist es Gott sei Dank noch nicht so weit.
Und es kommen ja auch immer noch, also so Leute wie Degenkolb sind ja auch noch sehr, sehr, sehr jung. Ne? Und so ein Zabel kann ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht mal in ein paar Jahren, wenn er die Härte hätte, bei Klassikern eine Rolle spielt. Ne? Also nicht der Alte, der Junge, der Enrico schwelgt wieder in Erinnerungen.
Da würde ich jetzt
denkt an früher.
Da würde ich jetzt wirklich noch ein bisschen warten und auch einfach, man kann das, glaube ich, aktuell noch gar nicht einschätzen. Also es wird ihm zwar von vielen Seiten attestiert, dass er sehr, sehr gute Anlagen hat, jetzt in dem ersten Jahr viele Erfahrungen gesammelt hat, auch gute Arbeit verrichtet hat, aber ich glaube, ihn da jetzt da schon in so eine Mitfavoritenrolle für so Rennen zu hieven,
nein,
ist ein bisschen verfrüht.
So dass man sich denkt, okay, der kann vielleicht mal in ein paar Jahren jemand sein, der dort eine Rolle spielen könnte.
Ja, so das sind aber auch 100 Fahrer, die das irgendwann mal sein könnten, von daher.
Jetzt lass mir doch meinen Optimismus. Flucht doch mal. Weihnachtliche Stimmung müssen wir jetzt auch mal ein bisschen wieder ad acta legen.
Ja, ich denke, muss man abwarten, ja, aber gleichzeitig haben wir auch dieses Jahr einige Fahrer gehabt, die nicht weitermachte. Ich denke da zum Beispiel an Michel Koch. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Julian Kern. Also wobei Michel Koch, glaube ich, jetzt in die dritte Liga weitermachte. Also ich hörte nicht ganz auf, aber Julian Kern zum Beispiel, soweit ich weiß.
War das der mit dem Bruder, der auch aufgehört hat?
Nein.
Nee, das sind ja die Linksbrüder. Die,
Klemme, genau.
Also da sind einige Fahrer auch dieses Jahr, auch die nicht ganz oben waren, aber zumindest auf dem Weg dahin, sagen wir mal so, die dieses Jahr die Karriere oder die große Karriere auch an die Nagel hängen musste. Für meine Begriffe Gefühl, ich habe das jetzt nicht recherchiert, mehr denn je. Mhm. Das ist so ein Gefühl, aber vielleicht, weil ich die einfach nur ein bisschen besser kenne.
Ich kenne es zu wenig aus dem Ausland, ne? Wie das in anderen Ländern ist. Also in Deutschland ist mir auch noch nie aufgefallen, dass so viele junge Fahrer aufgehört haben. Aber vielleicht ist es auch so, dass früher genauso viele Fahrer aufgehört haben, aber dass der Pool an Fahrern einfach größer war. Dass es prozentual vielleicht mehr geworden ist, aber das
ist nicht wissenschaftlich begründet, was ich hier sage.
Wissenschaftlich begründen tun wir hier nichts. Bei dir in deiner Sendung, da war ja immer alles wissenschaftlich fundiert. Ne? Den Anspruch hatten wir ja hier noch nie. Okay. Also das ist reine Spekulation hier alles. Was sagst du, Chris, du bist da wesentlich weiter drin, so die ersten Rundfahrten des Jahres, also diese kleineren Geschichten, ne? Also noch nicht Grand Tour, aber so eine Baskenland-Rundfahrt hat Contador abgeschossen, Tour de Romandie hat einen Froome abgeschossen, das waren alles so Geschichten, wo sich schon so ein bisschen andeutete, wo die Saison insgesamt hingehen kann, oder?
Wobei ich da gerade im Bereich der Romandie jetzt sagen würde, okay, dass ich da dann doch überrascht war. Also da hat ein Froome einem Nibali da am Berg aber doch mal gezeigt, was halt so möglich ist. Mhm. Und da ist ein Nibali wirklich, da hat er noch etliches an Rückstand gehabt, aber da war die Vorbereitung wirklich wohl rein auf die Tour de France ausgerichtet. Davor Ergebnisse jetzt erstmal egal. Mhm. Da hat er alles richtig gemacht. Ja gut, Tirreno hat Contador auch gewonnen.
Ja.
Und da hat er auf einer Etappe wirklich einer Gruppe, 2 Minuten oder so abgenommen. Eine Gruppe, die bestand damals unter anderem aus Jean-Christophe Perrault und Nairo Quintana. Also einer, der den Giro dann gewonnen hat, 2 Monate später. Und einer, der Zweiter bei der Tour wurde. Also da hätte ich mal gern auch mal ein Contador die Tour zu Ende fahren sehen wollen. Also ich glaube, da hätte es Nibali echt schwer gehabt.
Ja, das ist Sport, ne? Also man muss halt am richtigen Tag an der richtigen Stelle sein und man darf halt auch nicht fallen. Das gehört halt auch dazu. Contador darf halt nicht nur an schönen Tagen oder bei Sonnenscheintagen oder nur im Anstieg gut sein, sondern es muss halt, so eine Grand Tour fordert halt den ganzen Fahrer. Und so eine 5-Tages-Rundfahrt und diese kurzen Geschichten, da kommt man halt mal eher gut durch, ne? Aber 3 Wochen und dann unter Belastung und unter Stress das alles zu beweisen, hat Contador jetzt oft genug schon gemacht, ne? Also da braucht man jetzt nicht drüber reden, dass es ein Großer der Zeit ist. Das muss halt auch gelingen. Und klar, wir wünschen uns, ich glaube, da sind wir uns 3 alle einig, wir wünschen uns immer, dass die besten Fahrer alle am Start stehen und durchkommen.
Ja, und auch vor allem dann fit.
Genau.
Und nicht fett, um jetzt mal das Beispiel noch reinzubringen.
Also der hat in
überragender Art und Weise Paris-Nizza da gewonnen.
Ja.
Und mal, also ich zumindest habe gedacht, okay, bei der Tour Top 10 sind mit Sicherheit möglich. Mal schauen, was kommt, wenn man jetzt auch noch überlegt, der hätte in seinem Team dann noch Perrault gehabt, der Zweiter wurde, und Bardet, der glaube ich Sechster wurde. Da noch ein fitter Betancourt dazu. Also da wären taktische Möglichkeiten en masse da gewesen, aber en masse heißt ja bei ihm dann halt auch, dass er da mit Masse da dann unterwegs war bei der Vuelta. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass man dann innerhalb einer Saison da noch so viel Gewicht dann einfach zulegt. Und
das geht.
Er war ja wirklich, wirklich richtig rund bei der Vuelta. Also dass er die dann überhaupt zu Ende fahren konnte. Ich glaube, er ist jetzt zu Ende gefahren oder zumindest ziemlich weit gekommen. Hat mich echt überrascht.
Ja, also hast natürlich recht. Also wir wünschen uns, dass alle Fahrer immer in Topform gesund und munter und
quietschfidel sind. Ja, es muss ja keine Topform sein, aber zumindest so, dass man halt sieht, okay.
Der kann Radfahren.
Profi, also.
Ich muss mir da nochmal Bilder vorher nachher angucken. Ich habe das jetzt gar nicht so dermaßen drastisch im Blick, wie du es hast.
Ich meine, es wären irgendwie so 7 Kilo zu viel bei ihm gewesen. Jetzt muss man bedenken, er ist gefühlt 1,10 Meter. Dann ist es natürlich schon. Das ist natürlich schon ein bisschen.
Ich habe zuletzt noch mal den Film Super Size Me gesehen.
Ja, fällt mir ein. Private Probleme, Stress mit der Freundin oder so. Das ist,
ja, oder Werbevertrag in der Schokoladenfirma bekommen. Oder man weiß ja nie.
Weiß nicht, vielleicht hat er in Kolumbien einfach ein paar mehr Schweinchen zu viel geknuspert. Aber
ja, ich kenne eine Freundin, die hat da wirklich mehr Schweinchen gegessen. Es muss schmecken wie Hühnchen.
Das ist bestimmt eine Delikatesse.
Ja.
Das ist schon wieder eine ganz andere Thema.
Aber bitte lass die Katze in Ruhe, ja? Giro d'Italia.
Ja.
Was ist passiert, wenn wir einen Italiener hier haben?
Also das Schlimmste an der Giro war für mich eigentlich, dass die Ware quasi live in die deutsche Fernsehen nicht zu sehen. Deswegen weiß ich auch eigentlich nur noch, dass Nairo Quintana gewonnen hatte. Das ist so meine hängengebliebene Schlüsselerlebnis. Und leider haben wir dadurch auch verpasst, wie oft die mit dem Bus nicht in die Schule fahren konnte, weil die Eltern hatten kein Geld und dann mussten die mit dem Fahrrad und so weiter und so
fort. Ja. Und der Bruder hat es ja jetzt auch geschafft. Der ist ja auch bei den Movies angekommen. Allerdings, jetzt haben das Passproblem. Hatten die nicht irgendwann das Problem, dass sein Pass auf einmal weg war und so Geschichten? Also hat er noch hinten in der Fahrradtasche drin gehabt vom Schulhaus.
Da war was mit dem Bruder.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau.
Ich habe es ja mir gegönnt. Ich habe mir diesen Eurosport-Player für den Monat gegönnt. Und das war das technische Desaster. Es hat nie funktioniert, wenn es funktionieren sollte. Und dann hat man sich beschweren müssen. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt schon was bezahle dafür, ich bezahle ja gerne, wenn es dann funktioniert. Aber dann soll es halt auch funktionieren. Und das war einem wirklich ein ganz, ganz großer Schmerz. Und da muss ich nochmal mit den Herren von Eurosport irgendwie ins Gericht gehen.
So ein bisschen Druck machen.
Ja,
ich mache generell bei den Rundfahrten, bei den 3 großen Rundfahrten, mache ich vor die Fernseher immer Mittagsschläfchen. Und deswegen sehe ich auch gar nicht ein, dass ich dafür bezahlen soll.
Ja.
Das wäre ja bezahlen für meine
Mittagsschläfchen. Ja.
Das macht überhaupt keinen
Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Aber ich konnte dann abends sozusagen die Aufzeichnungen mir anschauen. Oder so die Zusammenfassungen, die dann kamen. Es gibt auch Menschen, die müssen tagsüber arbeiten. Also die können nicht dein Lotterleben auf der Couch so verbringen.
Das ist ja eine regenerative Mittagsschläfchen. Also hatte mit Lotterleben nichts zu tun.
Ich erinnere mich noch, also für mich ist so vom Giro die Etappe zum Stilfzerjoch natürlich immer so eine Erinnerung geblieben, weil ich einfach diesen Anstieg sehr, sehr gerne mag und sehr, sehr gerne selber schon mal gefahren bin. Was ist für dich so das Entscheidende vom Giro, außer der Favorit hat gewonnen und ansonsten ein wenig brotlos? Oder farblos?
Was ist hängen geblieben? Ja, die Etappe Stilfserjoch war eine interessante. Das erste Mal auch, dass mir der Name Tim Wellens da wirklich so ein bisschen ins Gedächtnis gerückt wurde. Also der hat schon super Giro gefahren. Mhm. Sehr, sehr tragisch, dass Rodriguez mal wieder Pech hat und leider gestürzt ist. Und damit quasi einer rausgeflogen ist, der hätte vielleicht Nairo Quintana stellenweise wirklich gefährden können. Was ist sonst noch hängen geblieben? Björn Thurau, der wirklich super gefahren ist. Also der wirklich dafür, Piero Loda wirklich eine super Leistung abgerufen hat.
Chris, wir schneiden jetzt hier mal raus. Okay, vielleicht. Deine
Tür auch mal raus. Mann, ey, meine Schwester rafft's nicht.
Viele Grüße an die Schwester. Ja, grüße deine Schwester von uns. Ist sie hübsch? Muss sie ihn fragen. Er hat sie zuletzt als Kreckhure bezeichnet.
Da frage ich lieber nicht.
Ja. Nee, frag lieber nicht. Aber wohl, Schaden tut es ja nicht.
Na, der wohnte viel zu weit weg.
Ja, aber er wohnt ja zu weit weg. Das heißt ja nicht, dass die Schwester
bei
weg.
Wenn die klopft, dann muss sie dir auch irgendwie da sein, ne?
Vielleicht ist der bei Weihnachten zu Hause.
Du die über Skype an.
Ja. Boah, meine Schwester ist so behindert, ey.
Chris, du bist noch im Chat zu hören, ne? Nur, dass du nicht wieder so sehr über deine Schwester abschimpfst.
Nein, nein, nein. Also das ist ja noch im Rahmen. Das ist ja sogar noch sympathisch ausgedrückt.
Erzähl mal ein bisschen von deiner Schwester.
Der Enrico hat schon gefragt, ob ich ein Bild von der habe.
Nein, so viel brauche ich über meine Schwester, glaube ich, nicht zu erzählen.
Wo waren wir stehen geblieben? Wir wurden kurz unterbrochen, weil beim Chris der Postbote geklopft hat. Wir waren beim Giro stehen geblieben bei, helf mir auf die Sprünge, Chris?
Valens Thurau,
genau.
Genau, Thurau, also für Pierre Rolland wirklich super gefahren, hat sich wirklich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat da wirklich gezeigt, dass er auch ein super Helfer für dreiwöchige Rundfahrten ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass er nächstes Jahr beim Team Bora da bei der Tour am Start stehen wird.
Wollen wir es hoffen. Tour auch so ein, der später bei mir auftauchen wird unter den Fahrern des Jahres. So eine, nicht wirklich Überraschung, aber so ein Newcomer schon. Also der ist erstmal so wirklich der breiteren Öffentlichkeit. Also wie irgendwie das Licht der Welt erblickt hat.
Ja, wobei man dennoch sagen muss, Enrico hat es ja schon angesprochen, es wurde in Deutschland jetzt nicht übertragen. Also so viele Leute in Deutschland werden da davon auch nicht wirklich was mitbekommen haben. Aber
wir hatten ja schon gehofft, dass es so weitergeht mit ihm. Wir hatten ja gehofft, dass die Anlagen, die wir vermutet haben, sich da jetzt irgendwann mal so, dass er die PS, die wir in ihm gespürt haben, auf die Straße kriegt. Und das hat er ja dieses Jahr. Noch deutlicher als 5 Jahre davor schon, oder?
Björn Thurau hatte mich bei Twitter gesperrt, deswegen bin ich da nicht auf die Laufende.
Ach so, kriegst du nichts mehr mit?
Prophylaktisch quasi, ja.
Also prophylaktisch?
Ich weiß nicht, was da noch kommt, aber prophylaktisch hatte die mich mal gesperrt. Blockierte.
Da müssen wir können ja noch befragen.
Das ist auch für mich eine ganz furchtbare Geschichte. Entschuldigung, wenn das jetzt hier die Live-Sendung so ausbricht dann.
Ja, warte, nimm einen Schluck Vino. Das hilft immer.
Jetzt geht es besser.
Siehst du, jetzt bist du gleich wieder in Topform. Vino hilft zur Topform.
Also ich kann zu Björn Thurau nicht viel sagen, weil während die Giro habe ich die nicht gesehen und auch sonst sehr selten. Und da ich ja dann das in meine Timeline nicht sehen kann auf die Twitter, geht sie die quasi so ein bisschen an mir vorbei. Ja. Mhm. Und ich bin ja nicht bereit, immer die Profil von die Patrick Sinkewitz anzuschauen, um zu sehen, was Björn Thurau macht. Ja.
Ach, die sind mittlerweile...
Die wohnen zusammen.
Die wohnen zusammen?
Ja.
Patrick Sinkewitz und Björn Thurau wohnen zusammen, das wusste ich auch noch nicht. Was man hier für Insider-Informationen erhält.
Die haben eine WG zusammen.
Aber die sind doch so, der ist doch steinalt im Vergleich zu dem, oder?
8 Jahre.
Ja, aber einer hatte die Erfahrung.
Und der andere?
Und die andere hatte die Lizenz. Das war jetzt gemein. Das nehme ich zurück.
Okay. Björn Thurau beim Giro, auch eine große Nummer, mit Hilfe von Patrick Sinkewitz und einer hat die Lizenz. Ist das so wie bei den Bordsteinschwalben?
Braucht man auch eine Lizenz?
Der eine, ja, glaub schon.
Ich glaube, Chris ist ganz ruhig geworden.
Er hat rote Ohren
bekommen. Ja, in dem hier kenne ich mich natürlich jetzt nicht so aus wie ihr zwei alten Hasen. Ihr habt da sicherlich mehr Erfahrung als
Gut, kommen wir ein bisschen wieder zur nicht vorhandenen Seriosität zurück. Aber der Giro ansonsten war einfach von vorne bis hinten irgendwie so eine Geschichte, die voraussehbar so geendet ist, wie man sie vorher dachte, sie enden wird. Oder Quintana hatte da, war der große Favorit, ich weiß gar nicht mehr, die Wettquoten waren eindeutig. Und es hat sich einfach das, ist es das eingetreten, was alle befürchtet haben, vielleicht ein relativ vorhersehbarer Giro mit einem sehr, sehr eindeutig vorher feststehenden Gewinner.
Wobei, so ganz würde ich es dann doch nicht so sehen, weil gerade durch seinen Zeitfahrtsieg hat dann Rigoberto Urán dann doch ordentlich nochmal Vorsprung sich rausgefahren. Quintana war in der ersten Woche ja noch so ein bisschen krank, hat dann noch ein bisschen Zeit gebraucht und Urán war nach dem Zeitfahrtsieg, glaube ich, auch so 1,5 Minuten vor Quintana, also
ja, aber
vielleicht vermuten können, okay, vielleicht wird es noch ein bisschen spannender hinten raus, aber gut, die Spannung war dann spätestens dann weg, als dann Quintana auf dieser Steve-Sayoch-Etappe, die ja dann doch noch einige Aufregung gesorgt hat, als er da dann einfach den Vorteil genutzt hat.
Das war die Abfahrtgeschichte, ne?
Genau.
Das ist so, das ist auch das, was ich so beim Giro noch erinnere. Hat er jetzt gewonnen, weil er irgendwie mal Flaggen missachtet hat oder wer hat da Flaggen missachtet und so weiter. Auch vielleicht so eine Randnotiz des Giros dieses Jahr. Aber ansonsten gibt es da nicht mehr groß viel zu sagen. Gehen wir einfach direkt zur Tour.
Aber um das noch anzufügen, weil ich glaube, wir hatten die Thema schon mal. Das letzte Mal, als wir hier zusammen saßen, als ich mit dabei sein dürfte, Urán mit seinem Wechsel zu Omega Pharma Quickstep. Ja, durchaus auch ist ja aufgeblüht, gerade bei dem Giro, ne? Wenn man bedenkt, da war ja so ein bisschen bei die Vuelta letztes Jahr, wo man das Gefühl hatte, die kriegte von Sky nicht so die Freiheit und hier konnte die mal richtig zeigen und zweiter Platz Giro d'Italia mit 2 Minuten 58 auf Nairo Quintana auf 88 Stunden ist doch gar nicht verkehrt. Also
ich das nicht, allerdings er war ja letztes Jahr auch schon Zweiter, also damals noch bei Sky. Gut, hat er davon profitiert, dass Wiggins da doch ausgestiegen ist. Aber klar, hat jetzt neue Freiheiten. Vielleicht war es der falsche Weg, überhaupt zu Sky hinzugehen, aber das ist jetzt schwierig.
Ja, die fahren alle wegen den schönen Trikots hin. Die
wollen wo er auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht hat, meiner Meinung nach nicht nur einen, ist wirklich das Zeitfahren. Ich glaube, da hat er wirklich einiges von der Erfahrung, da auch von dem Toni Martin da lernen können und ist jetzt wirklich zu einem erstklassigen Zeitfahrer gereift.
Tour de France. Was? Also für mich, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal eine Tour de France, oder vielleicht, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, aber von dieser Tour habe ich unheimlich viele so Bilder oder Geschichten oder so noch in Erinnerung. Kittelsiege, Greipels große Freude über den einen Sieg. Die zwei Favoriten fallen aus, etwas, woran ich mich in meiner passiven Radsportkarriere noch nicht erinnern kann, dass die zwei hoch gehandelten Favoriten rausfallen. Das war wirklich eine Tour. Ja,
das war 99 auch so, ohne Pantani und ohne Jan Ulrich. Und da hat ja dann ein gewisser Lance Armstrong dann triumphiert.
Ja, das ist 99.
Da fing die Malheur dann an.
Ja.
Oder nimm 2006 Ivan Basso, Jan Ulrich.
Ja, aber nicht jeder hat so ein Elefantenhirn. also so sagen wir in der jüngeren Vergangenheit, das sind ja schon wieder 8 Jahre her. Und ich würde auch sagen, dass man damals, war das 99 so, dass der Abstand zwischen Pantani und Ulrich zu Armstrong und damals, wen gab es denn da noch? 99, müsste man mal
gucken. Eskartin, Zülle.
Ja, also da gab es ja, das war, der Abstand war ja nicht so groß zwischen diesen ganzen Fahrern.
Naja, gut, also ich sag mal, vor der Tour 99 ist Lance Armstrong als Rundfahrer jetzt auch noch nicht wirklich so oft in Erscheinung getreten. Er hat 98 eine recht gute Vuelta gefahren. Da wurde er, glaube ich, Vierter oder so. Aber da hätte ich jetzt vor der Tour 99 hätte ich den Abstand zwischen Ulrich und Armstrong für riesig geachtet.
Nun ja, da wussten wir auch noch nicht, was da alles im Köcher des Armstrong ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bleib dabei. Ich kann mich so, dass es die zwei so dermaßen vorne gesehenen Fahrer ausgefallen sind und das Rennen dann nach einem Drittel des Rennens oder nach 25% des Rennens so offen ist, kann ich mich nicht dran erinnern, dass das jemals der Fall war. In der jüngeren Vergangenheit, vielleicht können wir uns darauf einigen, der Fall war. Und diese Etappen, wie du eben schon meinst, Enrico, das kleine Paris-Roubaix oder die kleinen, die belgischen, das Klassiker.
Es fing an mit die sensationelle Bilder von dem Publikum in England.
Ja.
Das war eigentlich ein grandioser Auftakt, wie ich das, glaube ich, auch noch nie so erlebt habe, also als Zuschauer, wo man gedacht hatte, wow.
Du bist natürlich mit dem englischen Königshaus, bist du ein großer Fan von. Du kannst endlich Kate mal im Fernsehen in Ruhe. Genau. Endlich.
Also das hat mich wirklich genervt. Also als sie da noch wirklich zu diesem Schloss gefahren sind und gefühlt da eine halbe Stunde bis Stunde standen die da rum und ich wollte Radsport sehen und ich wollte keine Klatschpresse da irgendwie. Also das war irgendwie für mich so die Mischung aus, was gibt's da, Cycling, Pro-Cycling und
Bund. Gala.
Ja, und das war irgendwie was... Ja, aber alle, die Kate die Hand geschüttelt haben, die sind ja dann auch irgendwie ausgeschieden. Also ob das ein Contador war oder ob das ein Froome war, die hat's ja da alle dann reihenweise dahin gerafft.
Ich glaube, Cavendish war der gleiche Tag.
Ne? Ja.
Du deckst gerade etwas auf, was bisher noch keinem so bewusst war.
Die Fluch von
Kate. Die Fluch, der Kate, der Fluch. Kate-Fluch. Was heißt denn Fluch auf Englisch?
Da müssen wir echt froh sein, dass das ein Valverde irgendwie immer kurz vorm Start noch pinkeln geht oder so.
Andererseits die Gefahr, weißt du, eine junge, hübsche Frau, ich sehe da vorne ein hübsches Kleidchen an, ist der Valverde eigentlich auch sonst interessiert. Also das ist eigentlich auch gefährlich gewesen für ihn, die Situation. Also
dann müsste man die Videos studieren, gibt ja bestimmt in die Internet, wer alles die Hand geschüttelt hat und wer ausgeschieden ist. Vielleicht gibt er da wirklich einen Zusammenhang. Ja?
Ich habe hier noch etwas, ein paar Geschenke liegen, die uns ein Sponsor gestiftet hat. Derjenige, der uns das Video von Schloss Hülsburg auswertet und uns da mal sagen kann, wem Kate alles die Hand geschüttelt hat. Also ihr wisst, was ich meine, der kriegt da eins zugeschickt. Lobe ich jetzt einfach mal aus. Und aber die Bilder waren grandios und das ein Fahrer hatte, ich weiß das Zitat nicht mehr zuzuordnen, aber meinte, es war wie 200 Kilometer Alpe d'Huez am Stück.
So war es auch wirklich. Also man hatte das Gefühl bei Berg oder Hügel in der vierten Kategorie, dass es da jetzt quasi um den Tourmalet geht oder um Alpe d'Huez oder Mont Ventoux. Also da waren die ja in Zehnerreihen teilweise wirklich gestanden. Also Wahnsinnsbilder und das mit Sicherheit auch ein Grund, warum wahrscheinlich die Tour in den nächsten Jahren dann mal wieder zurückkehren wird nach England.
Und man darf halt auch nicht übersehen, dass so blöd es klingt, aber so Bilder, wo dann irgendwie das Königshaus mit da am Start ist und so, das sind dann halt Bilder, die wirklich in der Gala auftauchen. Das sind vielleicht auch wirklich Bilder, die in der englischen Klatschpresse auftauchen. Und das gehört halt auch ein bisschen dazu, um den Radsport zu öffnen oder wieder in die Herzen der Menschen zu bringen, um es jetzt etwas pathetisch auszudrücken.
Das ist aber das, was die Hardcore-Radsportfans oftmals vergessen. Ja. Das sind auch so Sprüche, die man liest schon mal, wenn man sagt, der ARD steigt wieder in die Tourberichterstattung ein. Das gucke ich mir sowieso nicht an, da gucke ich lieber Eurosport. Aber das sind genau, wie du sagst, die Punkte, die die Radsport auch über seinen Tellerrand hinausbringen. Mhm. Ja. Und auch wenn das mal nervig ist, eine nervige halbe Stunde, oder wenn man es nicht versteht, es öffnet ganz viele Türen in bestimmte Richtungen. Und nicht umsonst, muss man sagen, ist die englische Radsport auch das, was sie ist, weil ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen wurde, da wurde ganz, ganz viel investiert, da wurde Name aufgebaut und da wird eben diese ganze, wie soll ich sagen, Verzahnungen ineinander funktionierte und da gehörte eben auch sowas dazu.
Ja, also ich habe definitiv ja auch Verständnis für solche Sachen. Mir geht es dann wirklich um den Radsport, aber ich weiß schon, dass es dann vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der sagt, Mensch, ich bin Fan des Königshauses und guck mir jetzt die Etappe mal mit an. Klar, und vielleicht findet man dann Gefallen dran, das sehe ich ähnlich. Ich bin ja nur froh, dass Kate zum Zeitpunkt der Aufnahme schon schwanger war, oder? Weil nicht, dass da Valverde da noch dazwischen war. Ich mag es mir gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe aber Bilder von dem Kind zuletzt gesehen und der hat Haarwuchs. Also, also es ist ein bisschen schwierig.
Da war der da schon geboren, also ich weiß nicht, kriegt der jetzt ein Blödeszeichen? Ich muss mal nachrechnen, ob das so zeitlich passen könnte.
Aber wenigstens ist die finanziell unabhängig, weißt du? Da muss man jetzt nicht mehr die Sorge haben, dass weil wer denn noch mehr Kohle abdrücken muss für irgendwelche Kinder, die rumlaufen.
Wieso? Wie viele Kinder hatte die denn? Ist mir gar nicht so geläufig.
Ah.
Mit einer Frau?
Nee, mit zwei.
Minimum, das ist, was bekannt ist.
Vier sind die, die bekannt sind, genau.
Okay. Also der ist von nichts, dem ist nichts fremd, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Überfahrt nach Frankreich, in Frankreich dann halt ne, diese entscheidenden Etappen, Froome raus, Contador raus. Wer springt in die Bresche? Wer übernimmt das Rennen? Welche Fahrer können sich jetzt herauskristallisieren und dann schon relativ und vor allen Dingen auch das Talent oder es muss sich ja nicht nur eine Chance einem Fahrer bieten, sondern er muss sie auch nutzen und er muss auch die Fähigkeiten haben, da diese Chance zu nutzen, und das hat Nibali da auf den Kopfsteinpflaster-Passagen einfach perfekt gemacht.
Klasse.
Ja, also das waren die Momente. Er hat nicht die Tour hinten rausgewonnen, sondern er hat die da gewonnen einfach.
Ja, das war ganz klasse. Das war eine spannende Etappe. Da war richtig Musik drin und man muss sagen, wie die da über die Kopfsteinpflaster gerauscht ist. Chapeau.
Zu Recht. Also an dem Tag hat er für mich die Tour gewonnen und da konnte man auch ihm einfach nur noch die Daumen drücken, dass es dann auch, dass das, ja, wie soll man sagen, am Ende belohnt wird. Ne? Also dass er da wahrscheinlich auch vorher die Arbeit investiert hat. Dass das alles vielleicht am Ende des Jahres nochmal eine andere Note bekommen hat, wollen wir mal jetzt im Moment noch außen vor lassen. Aber
wobei Nibali auch immer für eine schöne Radsport steht. Ja? Seine Fahrweise, die Art auch zu attackieren, nicht aufzugeben und so weiter. Das ist auch ganz typisch für ihn und das zeichnet ihn, finde ich, immer aus, weil das macht er einfach oder das macht in ganz viele Situationen einfach attraktive Radsport, ob die gewinnt oder nicht.
Ja? Die ganze Tour war ja auch durch die 7 deutschen Siege so irgendwie mitprädestiniert dafür, jetzt dem deutschen Sponsor nochmal zu signalisieren, hier ist Leistung und bitte honoriert das. Ich fand das sehr, sehr bemerkenswert, dass die Leistungen der Jahre davor nochmal bestätigt wurden mit Kittel, Greipel, Toni Martin auf mehrere Schultern verteilt wurden. Ja, und damit auch einem Sponsor nochmal so irgendwie, wenn noch Zweifel da waren, können wir jetzt in den deutschen Sport investieren, der ist skandalfrei, der deutsche Radsport. Es hätte nicht besser laufen können für den deutschen Radsport, finde ich, in der Hinsicht.
Sie, natürlich. Ja?
Chris?
Ja, also für die Möglichkeiten, die man zu dem Zeitpunkt hatte, sicherlich.
Kittel, der eindeutige König der Sprinter. Brauchen wir auch nicht groß debattieren.
Jetzt auch nachhaltig, jetzt nicht nur in einer Saison, sondern jetzt schon mittlerweile, muss man fast sagen, seit Jahren. Und er hatte auch wirklich beim neuen Team Alpecin ja wirklich auch einen Zug, der seinesgleichen sucht. Also das ist eingespielt. Ich sehe da auch nächste Saison jetzt niemanden groß, der da als Gegner ja jetzt ebenbürtig sein könnte.
Jetzt stelle ich hier mal die Frage.
Ja,
deutsches Team. Ja, wenn nächstes Jahr, um mal die kleine Ausflug schon mal zu machen, eine deutsche Team, also sprich eine Lizenz, deutsche Lizenz mit einem deutschen Team, da sind auch deutsche Fahrer drin. Und ich glaube sogar, nee, keine deutschen Autos. Ich bin immer so ein bisschen bei dieser Deutsch. Mhm. Genauso aber auch bei den anderen. Für mich sind das keine spanische Teams oder belgische Teams, das sind einfach Teams. Also natürlich gibt es Teams, die eine stärkere Kolorierung hatte, wenn da fast nur Spanier drin fährte. Wie ist das für euch? Deutsche Team, neuer Patriotismus,
Patriotismus und Radsport hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Finde ich, ist das so ganz, ja. Ich sehe das so, ich finde einfach, dass was, das ist meine persönliche Meinung, es hat überhaupt nichts mit der Nation oder so. Der Begriff Nation ist da für mich viel zu hoch gehängt. Wenn Bayern München ist ein schlechtes Beispiel. Wenn der 1. FC Köln gegen Real Madrid spielen würde, bin ich für den 1. FC Köln. Wenn Schalke gegen Real Madrid spielen würde, wäre ich auch für Schalke. Einfach weil das eine Team mir näher ist als das andere und sei es nur durch geografische Nähe. Mhm. Wenn ich jetzt in Köln wohne und Köln spielt gegen jeden anderen Verein aus Deutschland, dann werde ich immer für den 1. FC Köln sein. Würde ich in Nürnberg wohnen, wäre ich für den Nürnberger, wenn die gegen Köln spielen. Das ist einfach so eine Form, die sich, glaube ich, selber einfacher macht, für jemanden zu sein, wobei das für jemanden nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit gegen jemand anderem bei mir. Wenn jetzt Köln gegen Real Madrid spielt und Köln gewinnt, freue ich mich. Wenn Real Madrid besser war, denke ich mir, mein Gott, die waren halt besser. Und so fällt mir das dann auch ein bisschen einfacher, für ein Team dann zu sein, wenn es aus Deutschland kommt, aber nur, weil ich vielleicht mehr von den Fahrern weiß, mehr von den Fahrern mitbekommen. Im Moment würde ich so sagen, wenn von den ganzen Teams, es gibt kein deutsches Team in dem Moment, Wenn du jetzt sagen würdest, welchem Team drückst du im Moment am ehesten die Daumen? Würde ich, glaube ich, dazu neigen, wenn ich jetzt von den Fahrern mal abgesehen, würde ich im Moment immer sagen, ich glaube, am ehesten drücke ich im Moment dem Team Sky die Daumen. Weil ich von den Fahrern her, wenn ich Interviews mit denen höre, am meisten verstehe, weil es einfach Engländer sind, viele, weil mir, weil ich deren Ausrüster, Rafa, habe ich ein paar Klamotten von, die finde ich ganz nett und ansprechend. Und das sind so Gründe, warum ich Team Sky ein bisschen sympathisch finde oder mit denen gehe. Mit der englischen Klatschpresse, da kann ich mich köstlich drüber amüsieren. Deswegen geht's in diese Richtung. Und ich würde mich freuen, wenn es ein deutsches Team geben würde, weil das bedeutet, dass Geld in den deutschen Radsport fließt und die Jugendförderung auch passiert.
Und wobei das in die Fall jetzt, glaube ich, zwei Paar Schuhe sind, ne?
Naja, grundsätzlich, wenn ein deutsches Team vorhanden wäre, ist in Deutschland wieder die Bereitschaft vorhanden, Geld in die Hand zu nehmen und diesem Sport zur Verfügung zu stellen.
Wir lassen uns überraschen, ne?
Das wäre mein Wunschtraum. Ne? Aber das ist so meine Erklärung dazu.
Chris, deutsches Team.
Ich sehe es generell ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass man langfristig einem deutschen Team eher die Daumen drückt. Aber ich glaube, das ist auch was erst mit der Zeit wachsen muss. Also ich meine, im Radsport ist ja doch so, dass sich die Nationalität oder die Lizenz öfter mal wechselt. Damals war ich ein glühender Telekom-Fan. Das hing aber dann auch ganz eng mit den Personen Zabel, Ulrich, wer war noch da? Am Anfang war es noch Jakschen, dann mal Kessler, Klöden. Also da waren das ja wirklich auch ganz starke deutsche Fahrer. Bei Gerold Steiner war ich schon wieder nicht so der Fan, aber auch deshalb, weil die nur kürzere Zeit dann wirklich auf der Bildfläche da waren. Auch Milram war ja nur kurzzeitig da, aber das Team Telekom, das hatte über mehrere Jahre da einfach Bestand. Ich glaube, wenn jetzt wirklich so ein Team jetzt nachhaltig wächst und auch mit deutschen Fahrern arbeitet, dass es einem leichter fällt, das Team so zu unterstützen. So ist es bei mir vielleicht ein bisschen so mit dem Team Stölting, dem ich sehr die Daumen drücke und wo ich auch hoffe, dass sie jetzt nach dem Verlust von Bauhaus dann doch vielleicht einen Herklotz halten können über Jahre und damit dann quasi vielleicht so einen potenziell zukünftigen Starter wirklich aufbauen können und dann glaube ich, fällt's leichter, da Fan zu sein. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch Movistar-Fan. Die haben jetzt auch schon eine längere Vergangenheit. Es fing als Banesto an. Und richtig Fan von dem Team wurde ich dann eigentlich erst mit dem Wechsel von Valverde damals von Kelme damals Illes Balears. Weshalb ich auch denke, dass so ein Fantum dann auch immer stark mit diversen Fahrern dann auch verknüpft wird. Also, dass man halt das Team, für das man ist, dann halt auch stark von den Fahrern, die da fahren, wirklich abhängig macht.
Ja, wobei ich nach Jan Ulrich mir vorgenommen habe, für keinen Fahrer mehr richtig Fan zu sein. Also ich freue mich jetzt so für einzelne Fahrer, aber es ist nicht mehr so, dass ich wie zu Ulrichs Zeiten mal kurz davor war, einen Stuhl aus dem Fenster zu schmeißen, aus lauter Wutattacke, als er 2003 beim Zeitfahren gestürzt ist.
Bei mir, ich hatte vielleicht ein bisschen so den Vorteil in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht vor der Situation stand, okay, Ulrich hört auf, wen suche ich mir jetzt aus, sondern quasi in der Endphase von Jan Ulrichs Karriere, weil Werde quasi langsam so rauskam und eher in den Spitzenbereich vorgestoßen ist. Von daher
gab's du hast dein Herz einfach weiterreichen können.
Ja, nicht weiterreichen, aber Valverde hat mich auf einer anderen Ebene einfach erreicht. Jan Ulrich war bei der Tour de France da, war ab und zu dann nochmal bei einer Zeitfahr-WM. Ansonsten hat man ja quasi nicht viel von ihm gesehen. Und Valverde ist halt jemand, der halt in der ganzen Saison halt da ist, dem man auch immer mal die Daumen drücken kann. Und für mich ist halt Radsport nicht nur die Tour de France, sondern vieles andere auch. Und das alles konnte Valverde mir in den letzten Jahren geben, mit kurzer Unterbrechung. Und ich hoffe, das geht noch ein, zwei Jahre so weiter.
Das klingt, das muss Liebe sein. Ne?
Das ist Liebe.
Auf einer anderen Ebene.
Das ist auf einer anderen, auf einer sehr kopflastigen Ebene ist das Liebe.
Schön.
Ja.
Keine deutsche Team. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich finde zum Beispiel ein Team Bora, ein Team Stölting, das sind für mich deutsche Teams bei, wie heißt es nochmal, Alpecin, Shimano. Da muss man mal abwarten, ja, weil die Struktur würde sich ja, glaube ich, nicht so sehr verändern. Übrigens, vielleicht zu eurer Information, ja. Da hatte mein lieber Freund Dennis aus Sevastopol mich heute darauf aufmerksam gemacht. Teampräsentation von die Team, wie heißt die Haarwuchsmittel nochmal? Alpe d'Huez. Also die Präsentation in die französische Botschaft in Berlin, 7. Januar. Das ist ja, glaube ich, auch ein Termin, den die Team Milram hatte gerne genommen für die Teampräsentationen. Also, wer hatte eben die Kate-Verschwörung? Vielleicht haben wir jetzt eine deutsche Teamverschwörung.
Und Milram hat ja auch Käse gemacht.
Ja.
Naja. Wieder die Momente, wo man sich hinterher überlegt, ob man es rausschneiden soll. 7. Januar in der Botschaft in Berlin. Ja, zum in die Haare schmieren.
Wir schneiden es nicht raus, wir schmieren uns das in die Haare.
In der französischen Botschaft, aber war die Lizenz nicht vorher, ich weiß, war keine französische Lizenz, oder? Die Team Alpecin jetzt.
Holland.
Jedenfalls. Und warum machen die das in der französischen Botschaft?
Ich vermute mal, um die Weiche zu stellen Richtung Frankreich, damit sie die bekommt.
Wildcard?
Eine größere Aufmerksamkeit, eine größere Wildcard braucht die.
Nein, braucht nicht, nee, stimmt nicht.
Vielleicht hat
damit ihr vielleicht in die ASO auch mal kommt nach Berlin, um sich die schöne Stadt anzugucken.
Damit die Tourdirektor kommt. Ja. Ich hatte irgendwo mal irgendwas gelesen, ich habe es vergessen.
Aber Alpecin natürlich auch nächstes Jahr, haben ganz interessante Fahrer am Start. Warren Barguil, der wirklich bei der Tour de France mit Sicherheit Top 10 so als Ziel haben könnte. Vielleicht geht es da auch Richtung weißes Trikot, wobei weißes Trikot ist für mich so ein bisschen verbucht für Nairo Quintana.
Ja, wenn er am Start sein wird.
Ja, und auch ein Tom Dumoulin, der jetzt wirklich diese Saison eine ganz starke Saison hat, gezeigt hat, dass er nicht nur Zeit fahren kann, sondern auch bei vielen Rennen, da auch am Berg nicht schlecht war, auch bei Hügeln nicht schlecht war. Wenn der in den nächsten Jahren die Entwicklung da so fortsetzt, dann haben wir da auch einen ganz, ganz starken Fahrer noch zusätzlich in dem Team. Das wird spannend.
Nibali, um die Tour mal abzuschließen oder um den Bogen zu Ende zu bringen, Nibali, der eindeutig verdiente Sieger der Etappe, Quatsch, der Etappe der Tour de France, und die Phase zwischen der Tour de France und der Vuelta war ja im Prinzip bestimmt dann von, wie sagt man, medizinischen, nicht Postillon ist was anderes, ne? Der Postillon. Postillen, die rumgingen, von Fragen, wie fit wird er sein? Der täglich grüßte Contador, sein Stand wurde abgefragt und alle fragen sich nur, wird es bei der Vuelta dann das Aufeinandertreffen von Froome und Contador, werden sie wieder fit sein? Wird es dann irgendjemand anderes werden? Und die Vuelta war dann dementsprechend auch, in diesem Jahr fand ich ein bisschen aufgewerteter als sonst. Also das Augenmerk ging ein bisschen von der Tour dann auch rüber gerettet wie ein Cliffhanger auf die Vuelta. Und es kam dann dort erneut zu dem Aufeinandertreffen von der beiden Protagonisten oder vom vorher angedachten Protagonisten der Tour de France.
Ja, und nicht nur von den beiden, sondern auch Nairo Quintana, der Sieger des Giros, war ja auch am Start.
Ah, stimmt. Ja. Und ja noch derjenige, der dann später den dritten Platz holte.
Richtig.
Wichtig und richtig. Ja, ansonsten.
Also es war wirklich, die Vuelta war mit Sicherheit das bestbesetzte Rennen in der Spitze, wenn man da mal überlegt. Da war quasi das Giro-Podium war vertreten mit Quintana, Uran, Aru. Mhm. Dazu Froome, Contador, Rodriguez, Valverde, also viel mehr geht einfach nicht.
Man würde sich eigentlich wünschen, dass das Feld der Vuelta plus Nibali im nächsten Jahr die Tour fahren würde. Das wäre doch so eine Traumkonstellation.
Da kommen wir langsam so ein bisschen in die
Oleg-Geschichte
von Oleg Tinkoff.
Ja, aber das wäre doch mal, was man sich wünschen würde. Also das greifen wir jetzt vielleicht vorweg, aber dass Nibali die Chance bekommt, ich finde es ja nicht, dass dieser Sieg mit Makel behaftet ist, aber dass er im nächsten Jahr die Möglichkeit besitzt, zu beweisen, was wirklich in ihm steckt und das dann gegen die Besten macht.
Aber es deutet sich ja auch an, dass es so sein wird. Also Nibali hat gesagt, er will die Tour fahren. Mhm. Quintana wird die Tour fahren, Valverde wird die Tour fahren, wahrscheinlich so als Edelhelfer von Quintana. Froome wird die Tour fahren. Uran hat gemeint, er will Giro Tour Doppel machen. Contador will das auch angehen. Von daher, also Aru soll wohl den Giro auf eigene Kappe fahren dürfen. Dann die Tour für Nibali. Also da sind die Vorzeichen ja sehr gut.
Das wäre ein Fest.
Vor allem Rodriguez sieht auch seine Chance im Tourparcours. Es sind ja sehr, sehr viele hügelige bzw. bergige Etappenfinals auf dem Programm. Ganz wenig Zeitfahrtkilometer. Ein Pinot, die Franzosen mit Bardet, auch ein Perrault, wollen auch wieder starten. Betancourt setzt wohl aus. Der setzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er das dann wie dieses Jahr machen will. Am Anfang der Saison mal wieder gut, am Ende wieder dick, aber weiß man nicht. Dick im Geschäft.
Ja, aber das verspricht ja dann einiges. Ansonsten ist die Vuelta, gibt es für mich irgendwie jetzt auch, vielleicht weil ich auch zu der Zeit im Urlaub war, war ich eigentlich im Urlaub? Nee, ich glaube, ich habe sie ganz gesehen. Aber ansonsten, Quintana ist gestürzt, ne, und das bedeutete sozusagen für ihn das Ende bei dem...
Dadurch konnte er da überhaupt gewinnen.
Ja, wobei, du hast es eben gesagt, die Vuelta wurde sehr stark aufgewertet, eben durch diese Wunderheilung. Mhm. Ne? Das ist die Geschichte, die da gebastelt worden ist, die Wunderheilung von Alberto Contador. Ja. Und das hat natürlich die Augenmerk, nicht immer positiv, aber es hat die Augenmerk ganz stark, glaube ich, auf die Vuelta gezogen. Mhm. Da sind auch die deutsche Agentur, die DPA, Sportinformationsdienst, regelmäßig drauf angesprungen. Da wurde viel berichtet. Und insofern natürlich mit richtig Aufmerksamkeit.
Es sei der Vuelta gegönnt, aber ob das mit diesem Vorzeichen unter diesen Vorzeichen unter geschehen. Es wäre einfach schön, wenn man über die Vuelta berichten könnte oder berichten würde, wegen der sportlichen Gegebenheiten dort und nicht wegen etwaigen Wunderheilungen.
Wobei das Niveau von der Vuelta ja dennoch recht stark war. Also die Vuelta war für mich definitiv die spannendste Rundfahrt der Saison. Also weil da war sehr, sehr lange alles möglich. Also bis auf die letzten zwei Bergankünfte, auf denen dann Contador dann wirklich so den Sack zugemacht hat, wäre er mit verschiedensten Siegern noch zu rechnen gewesen. Bei der Tour war es ja relativ schnell klar. Und auch beim Giro waren Quintana einfach zu stark. Aber bei der Vuelta, ja, dann ist mal ein Froome mal ein bisschen eingebrochen. Am nächsten Tag war er wieder dran, weil Verde gewinnt die erste Bergankunft, schwächelt dann ein bisschen. Contador lässt am Anfang Zeit liegen, wird dann immer wieder stärker. Also es war ja einiges drin. Aru schießt mal zwei Etappen ab, weil man ihm nicht folgt oder nicht folgen will.
Also wir haben bis zuletzt gehofft, dass Contador es nicht schafft.
Ja. Ja, der Traum vom Sieg, der hat sehr lange gelebt, aber dann am Ende. Ja. So stark konnte es dann im abschließenden Zeitfahren gar nicht mehr regnen, dass das möglich gewesen wäre.
Obwohl er ja der spanische Zeitfahrweltmeister ist, ne?
Der spanische Zeitfahrer.
Ja, der spanische Zeitfahrer. Wer in Spanien spanische Meister ist, halt auch gleichzeitig spanischer Weltmeister.
Ja, es ist Spanien und Zeitfahren ist jetzt, da ist die Konkurrenz jetzt nicht ganz so groß. Da ist vielleicht noch so ein Luis Leon Sanchez, vielleicht noch ein Contador. Aber selbst die zwei, die sind eigentlich auch keine Weltklasse.
Spanier und Zeitfahren sind wie ich im Fußball. Das funktioniert einfach nicht miteinander. Das hatten wir ja schon mal festgestellt vor längerer Zeit. Nach der Vuelta kann man eigentlich schon direkt nur noch so als Großereignis die Weltmeisterschaft ansehen. Mit einem Sieger, wie ich finde, zumindest im Straßenrennen, Kwiatkowski, der, wie ich finde, da den Lohn für die ganze Saison auch erntet. Also ein toller Sieg. Ich weiß noch, dass ich in Italien war und auch eingeschlafen bin während des Rennens. Also ich habe das mal versucht, was du sonst immer machst, ja, ein Nickerchen während des Rennens. Und ich bin am Ende aufgewacht und sah dann Kwiatkowski über die Ziellinie und dachte so, ach schön, der hat es irgendwie verdient. Und bin dann wieder, habe ich rumgedreht und weitergeschlafen. Eine schöne Geschichte.
Ups.
Verdienter Sieg, oder? Er hat so ein bisschen was.
Sicher, toll gefahren, toll rausgefahren. Das war eine ganz, ganz spannende Finale auch. Wird die nochmal eingeholt, wird die nicht eingeholt. Und ungewöhnlich, ja? Aber ich glaube, das ist auch bisher dieses Jahr das Jahr von die Pole, muss man auch dazu sagen. Ja. Also da war ja, ich habe jetzt die Namen vergessen, von die andere, die ist so schön gefahren. Ich kann mir keine Namen merken. Aber mit diese beiden Ereignisse, also eine polnische Weltmeister und muss man sagen, hat es, glaube ich, auch eine große Boom ausgelöst, oder?
Aber das ist auch die Geschichte, dass zum Beispiel die Tour of Poland, Ja, wird groß übertragen bei Eurosport, hat eine große Außendarstellung, eine gute Außendarstellung, zieht Sponsoren an, auch das war, glaube ich, diese Rundfahrt, wo dieses Jahr dieses schlimme Unwetter war. Gut, das ist jetzt was eher Negatives, aber auch das, da wird drüber gesprochen, da passiert viel im polnischen Radsport und das wird dann halt auch irgendwann, so wie es bei den Engländern vor 10 Jahren ungefähr war, wo sie sich für die Olympischen Spiele 2012, schon jahrelang seit eigentlich der Bekanntgabe, London kriegt die Olympischen Spiele, haben sich auf die Bahnradwettbewerbe vorbereitet. Und so war es in Polen auch. Also mit das Rennen wird aufgewertet, das große polnische Rennen und Begeisterung bei den Jugendlichen. Und so wird, denke ich, so wird sowas möglich gemacht, dass jetzt die relativ junge Fahrer dann auch hochkommen und das auch honoriert wird.
Das ist alle deutsche Fahrer, die heute erfolgreich rumfährte, sitzte auf die Fahrrad wegen Jan Ullrich. Das ist es so, ja. Also das ist ein Aspekt. Und natürlich, wenn man da mal ein bisschen was in die Hand nimmt, ein bisschen Initiative ergreift, klar, dann wird das wachsen. Ja.
Chris, wer war nochmal der zweite polnische Fahrer nach Kwiatkowski?
Der zweite?
Ja. Zweite? Diese Saison.
Simon Garrett. Nee, nicht bei der WM. Es gibt eine zweite polnische Fahrer, die
wir kommen gerade nicht auf den Namen.
Ganz groß mitgefahren ist.
Ach.
Die fällt mir gerade
nicht ein. Dafür
Maika.
Dafür haben wir dich. Genau. Wir hatten gerade überlegt, dass das auch so ein Ergebnis ist der Polen-Rundfahrt und der Außendarstellung des polnischen Radsports und dass dort gerade investiert wird. Zeitfahren. Vom Zeitfahren der WM habe ich immer noch, und damals kam auch ein bisschen im Nachhinein, finde ich, je länger ich drüber nachdenke, berechtigte Kritik von Markus. Grüße an dieser Stelle. Toni Martin nur in Anführungszeichen Zweiter und seine Enttäuschung darüber. Ich habe mich für den Bradley gefreut, dass der mal wieder was abgeschossen hat. Seine Frau wird es auch gefreut haben. Aber aus deutscher Sicht war man da enttäuscht. Ich glaube, die Deutschen haben dieses Jahr sowohl bei der WM als auch vor allen Dingen im Bahnradsport so viele erste gute Platzierungen geholt. So insgesamt kann man da ja, wenn man überhaupt das so sehen möchte, ja auch zufrieden sein. Also ich finde auch ein zweiter Platz bei einer WM ist doch aller Ehren wert. Also er ist weltweit der zweitschnellste Zeitfahrer.
Ja, sagen wir mal, ja, der ist der schnellste Zeitfahrer. Er hat an dem einen Tag, ist er leider mal unterlegen gewesen, aber in 90% der Zeitfahren schlägt er einen Bradley Wiggins. Allerdings kommt es natürlich bei so einer WM dann wirklich auf die Tagesform an und auf die Leistung gerade zum Zeitpunkt X. Ich habe die Reaktionen so live nicht mitverfolgt, bin aber da wirklich auf der Seite von Toni Martin, wenn ich so sagen kann. Also die Enttäuschung verstehe ich auf jeden Fall.
Ja, machen wir das fast nicht nochmal auf, was wir damals schon diskutiert haben. Wer dann nochmal unsere Meinungen hören möchte, einfach nochmal zurückspringen zu unserer WM-Folge. Dort reinhören. Ja, und dann, was dann noch kam, also nach der WM, da kommt ja nicht mehr viel. Der Münsterland-Giro noch mit dem Herrn Greipel, der dort gewonnen hat. Aus deutscher Sicht vielleicht dann, oder so ein Rennen, was uns dann näher ist, beschrieben.
Radeirundfahrt ist eigentlich so das letzte wirklich wichtige genau, Rennen.
Mit was Martin gewonnen hat.
Ja, also ganz ehrlich, aber auch. Ja, damit hat das seine Saison dann doch irgendwie noch zu einem Positiven gewendet, wenn man halt zurückdenkt an Lüttich Bastogne-Lüttich, dass er hätte gewinnen können, als er in der letzten Kurve da wirklich gestürzt ist, beim Giro im Mannschaftszeitfahren gleich hingelegt, da war das doch...
Das ganze Team Garmin hatte irgendwie dieses Jahr Pech am Bein, oder?
Ja, lief wirklich nicht optimal, also gerade wenn man dann auch an so Szenen mit Andrew Talansky zurückdenkt bei der Tour, also da wirklich 20 Minuten hinter dem Feld rumgegurkt ist. Also da hat er sich mit Sicherheit auch mehr ausgerechnet.
Ja, aber weißt du, das ist auch den Sponsor präsentieren. Da war Garmin ja auch viel im Fernsehen.
Auch wenn die Trikot so zerfetzt ist, dass man die Aufschrift nicht mehr lesen kann.
Ja, ja, aber der Name wird ja immer genannt. Und Garmin hat es ja bei den Hobbyfahrern im Moment ein bisschen schwierig. Jeder schimpft.
Der Teamwagen fuhr ja immer auch im Kamerabild mit rum.
Stimmt. Ja, aber die Garmin-Tachos stürzen ja bei jedem immer ab. Deswegen passt das ja auch, ne? Der gestürzte Fahrer, der abgestürzte Tacho. Jeder Hobbyfahrer, der mit einem Garmin-Tacho und einem Kartendingsbummens unterwegs ist, wird diese Meinung bestätigen. Peak Garmin ist erreicht.
Vielleicht war das die Strafe.
Das kann durchaus sein. Also, dass dementsprechend Ja, ja, die Strafe folgte, aber dass der Fahrer es dann ausbaden darf, muss, ist ja auch scheiße.
Ja, so ein bisschen wie Voodoo. Ich glaube, wenn viele Radsportfans verärgert sind, weil die Geräte stürzte ab, die sitzte vor die Fernseher mit einer, ja, mit einer schlechten Stimmung. Und ja, das überträgte sich durch die Fernsehen auf die Fahrer.
Und auch durch das Gerät, was das schließt du ja an den Rechner an. Das schließt du an den Rechner an, dann schickt das nach Hause.
Alles connected. Und dann fällt die Fahrer einfach hin. Dann stürzt nicht die Geräte ab, sondern die Fahrer.
Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen.
Aber dann kannst du ja froh sein, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, Chris. Es gab da früher den Sponsor Heizomat. Da sind die ganzen Heizungen dann ausgefallen. Oder Quickstep, der Boden geht hoch.
Nicht so in die Rampe liegt da, aber bei Quickstep will ich nicht wissen, was da alles hochgegangen ist.
Und wer da noch hochgeht. Entschuldigung, Chris.
Ja, ich wollte nur sagen, also ich glaube, es ist nicht das Schlechteste, vielleicht sich dann doch wirklich nochmal durch so eine Etappe dann wirklich auch durchzuquälen. Vielleicht ein Stück weit auch den Fans gegenüber, aber vielleicht auch sich selbst gegenüber, weil man dann halt wirklich sieht, okay, man hat selbst dann noch das Ziel erreicht innerhalb vom Zeitlimit. Und ja, es gibt dann vielleicht auch ein besseres Gefühl, wenn man dann einfach nochmal die Ziellinie überquert und dann quasi wirklich einen Haken hinter eine Etappe machen kann und einfach sagt, zur nächsten Etappe, okay, ist jetzt Schluss, aber ich habe es mir selbst nochmal bewiesen, dass ich auf die Zähne gebissen habe. Vielleicht härtet das ein bisschen ab und es gibt ja immer mal wieder Fälle, dass Leute vielleicht auch mal rausgehen und danach denken, ja, vielleicht wäre doch noch was gegangen. Und bei Contador hat es ja funktioniert. Manchmal gibt es vielleicht auch eine Wunderheilung über Nacht. Und vielleicht fühlt man sich dann wirklich am nächsten Tag schon viel, viel besser und würde sich wirklich in den A-Punkt beißen, wenn man da jetzt aufgegeben hätte. War jetzt in dem Fall nicht so, aber mein Gott, wenn man noch 20 Minuten hinter dem Feld das Etappenziel erreicht, dann so ganz schlecht kann es einem dann wirklich auch nicht gehen. Also er wird da jetzt auch kein gebrochenes Bein gehabt haben.
Ja, aber das war ja auch ganz viel Emotionen, muss man auch dazu sagen. Also auch für die Zuschauer, schaffte die nicht. Ne? Also das ist ja auch das, was Radsport ausmacht. Ja.
So werden auch Helden geboren, klar.
Apropos Helden, eine schönere Überleitung hätten wir ja gar nicht kreieren können. Haben jetzt die ganze Saison noch mal kurz so Revue passieren lassen und jetzt haben wir gesagt, okay, nicht nur einmal kurz einen Abriss des Ganzen, was passiert ist. Wir küren noch unsere Fahrer des Jahres und vor allen Dingen auch Fahrerinnen des Jahres und haben so ein paar Kategorien ausgerufen, wo wir alle drei jetzt kurz einfach mal ein Statement abgeben oder mal diskutieren, wen wir dazu küren. Und vielleicht, du kannst jetzt nicht, wenn es Björn Thorau wäre, kannst du ihn das natürlich nicht via Twitter mitteilen, Enrico. Wenn er nicht blockt, dann musst du durch. Dann wird das einfach nicht. Ach so. Dann wird das einfach nicht. Dann hat er sich diese Tür selber zugeschlagen. Fahrerin des Jahres. Das ist dein Fachgebiet, Chris.
Ich würde sagen, Lisa Brennauer.
Ja. Ich schließe mich an. Ja. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren.
Da gibt es überhaupt nichts darüber zu diskutieren, außer, dass wir einmal bei einer Sendung eine Schelte bekommen haben, weil wir hätten uns, wie soll man sagen, wir hätten die Leistung einer Fahrerin nicht wirklich richtig beurteilt und das war Lisa Brennauer.
Ja, aber das zeigt doch auch mal wieder, dass wir uns sehr, sehr, wie sagt man,
dass wir uns korrigieren können.
Nein, nicht korrigieren, aber dass wir auf beide Seiten denken, also dass wir quasi auch, wenn wir jemanden loben, dass wir ihn auch gleichzeitig auch kritisieren können und auch jetzt wirklich wie soll ich das jetzt sagen? Aber auf jeden Fall.
Wir wissen es doch positiv heraus.
Vielleicht versuchen, objektiv zu beurteilen. Und auch wenn wir mal jemanden kritisieren, wir dennoch auch in der Lage sind, Leistungen auch anzuerkennen.
Also, Lisa Brennauer braucht man nicht diskutieren. Für uns in jeglicher Hinsicht Fahrerin des Jahres. Herausragende Leistungen.
Ganz erstaunlich auch, wie sie zurückgekommen ist. Ich habe sie persönlich mal kennengelernt. Bei den Teamtrainingslager von die Equipe Nürnberger 2009 war das, glaube ich. Da war sie noch bei die Equipe. Und danach, ich weiß, ich habe die Jahre nicht mehr so in den Kopf, aber war sie ja Amateurfahrerin wieder, weil sie keine Team mehr bekommen hat und ist daraus quasi an den Ball geblieben und hatte sich konstant weiterentwickelt und hochgearbeitet. Bis heute. Ja.
Also und das hört man ja immer wieder, dass diese Versuche von Fahrern gestartet werden, in unterklassige Teams zu gehen. Was bei den Männern jetzt wahrscheinlich unterklassige Teams sind, ist bei Frauen dann direkt der Amateurbereich, weil es einfach diesen Unterbau nicht gibt. Sie war aber auch immer auf der Bahn noch aktiv und wurde deutsche Meisterin im Omnium, im Scratch und ganz viel. Und wie du schon sagst, Ekim Nürnberger, dann war sie bei Hightech Products, UCK, und kam dann 2012 zu Specialized. Ganz heraus, also Specialized bei den Frauen ist halt auch eins der herausragenden Teams, muss man so sagen. Und ja, dieses Jahr, also wenn man 2014 betrachtet, wohl ein heraus, also besser geht's ja nicht. Ganz einfach gesagt. Also da braucht man dann auch nicht ganz groß rumdiskutieren. Ich muss aber auch gestehen, dass wir einfach zu wenig den Damensport hier verfolgen. Völlig zu Unrecht, aber...
Ja, aber ist auch manchmal schwer, in die Auge zu behalten, weil das auch ein bisschen unter dem Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfindet. Mhm. Habe ich ja auch mal probiert. Es gibt halt so bestimmte Termine, Deutsche Meisterschaft, WM, da wird dann halt, da kann man mal was bringen, da ist ja das sehr präsent. Aber ich sag mal, so eine Giro d'Italia von die Frau, da kriegt man hier kaum was von mit. Mhm. Also das ist, also muss man schon sehr gezielt immer dran denken und hinterher sein, damit man da die entsprechende Ergebnisse, Rennberichte und so weiter überhaupt mal mitbekommt.
Und es ist ja auch so, ganz ehrlich, also unser Eins hat ja, ich sag mal, ein Budget von x Stunden pro Woche, pro Monat, pro Jahr, das er irgendwie so für das eigene Fahren verwendet und dann zum zweiten, um Berichterstattung zu verfolgen. Und da ist man natürlich immer geneigt, eher mehr dem zu folgen, wo man eh schon ein bisschen mehr von weiß und Ahnung hat, anstatt etwas Neues sich dann noch anzuarbeiten. Und
see, aber wenn zum Beispiel, also ich schaue mir zum Beispiel bei die WM, wird ja live übertragen, die Frauenrennen auch an, wenn mal eine Renne käme, würde sich mit Sicherheit die eine oder andere auch vor die Glotze setzen. Ja? Also mittlerweile wird ja fast jede Hobbyrenne Männer-Hobbyrennen in die Fernsehen übertragen bei Eurosport oder gibt eine Livestream, ne? Das ist auch so eine Entwicklung. Wenn es ein Angebot gäbe, würde man sich das vielleicht
ja, mal
angucken. Ne? Wenn sonntags statt Tour de France Tour de Frau käme.
Tour de Frau.
aber da gibt da auch eine Entwicklung, ne? Muss man also, auch ganz klar schön sagen. Die Frauenrennen, letzte Etappe Tour de France,
genau.
Ist ein Thema. Die Brian Cooksen, eine große Frauenliebhaber, hat sie sich ja auch, oder macht sie sich persönlich dafür stark, dass die Frauenradsport kommt ein bisschen nach oben. Und da ist eben ganz viel gefragt, auch diese ganze Broadcasting, Fernsehen, Internetstream und so weiter und so fort, dass die bekommt eine Plattform. Mhm. Wenn ich was gucken kann, dann gucke ich eher, als wenn ich nicht gucken kann. Ne? Das ist
genau. Und es muss ja ein, ich finde immer, das gleiche Argument, was man hervorbringt, um zu sagen, ob die Fahrer gedopt sind oder nicht, ist mir beim Schauen eines Rennens völlig egal. Wenn die jetzt 2 km/h langsamer sind, wird das Rennen dadurch nicht weniger spannend. Das gleiche Argument ist ja, das kann man genauso benutzen. Ein Frauenrennen kann genauso spannend sein wie das Herrenrennen, weil es ist ja nur ein wenig weniger Geschwindigkeit. Ansonsten ist es das gleiche Rennen, der gleiche Sport. Auch wenn ich weiß, dass ich bei Christa teilweise nicht ganz du die Meinung teilst, oder?
Also ich weiß nicht, ob ich mir wirklich bewusst ein Frauenrennen angucken würde, jetzt so ein 0815-Rennen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also das Frauen-WM-Rennen habe ich mir gerne angeschaut. Das fand ich auch sehr spannend und unterhaltsam. Bei der Tour de France, da hatte ich wirklich erstmal nur einen Schock. Oh mein Gott, das ist ja schon Champs-Élysées, sind die etwa schon da? Und dann habe ich gemerkt, okay, es sind Frauen. Dann habe ich mich aber wirklich mal auf dieses Experiment eingelassen oder auf dieses Schauspiel und war dann wirklich aber auch erstmal, als dann die Etappe vorbei war, erstmal irgendwie nur so ein bisschen perplex und ein bisschen sauer auf Lisa Brennauer, weil ich meiner Meinung nach einen Sprint so nicht fahren kann. Und das habe ich dann auch abends dann wirklich gesagt, dafür gab es dann auch die Schelte. aber das war dann wirklich so ein reiner Sprint, wobei ich da aber auch sagen muss, ein reiner Sprint interessiert mich jetzt bei den Herren auch nicht unbedingt so sehr wie jetzt vielleicht eine spannende Bergetappe. Wenn ich jetzt da eine spannende Bergetappe bei Frauen mir anschauen könnte, wäre es wahrscheinlich auch spannender oder ein Klassiker. Würde ich mir wahrscheinlich dann eher auch angucken.
Aber das wäre zum Beispiel, aber der Schritt, der da getan wurde, scheint mir einer zu sein, der wirklich in die richtige Richtung geht. Vielleicht sollte man das auch öfter mal. Also die Eingliederung Tour de France der Frauen und Tour de France der Herren zeitgleich auf der gleichen Strecke stattfinden zu lassen, halte ich für organisatorisch und auch mit den Plätzen, Hotels und so weiter, alles, was darum gehört, die Infrastruktur, sehr schwierig. Aber wenn man sich vielleicht 2-3 Etappen raussuchen würde, ja, also dass man sagt, so eine Königsetappe vielleicht
Das war ja im Prinzip die Kompromiss, die man da gemacht hatte mit die letzte Etappe, Champs-Élysées. Damit hatte man ja schon viel Aufmerksamkeit, muss man ja sagen. Aber warum nicht auch, es gibt ja auch eine Jedermann-Renne bei der Tour de France.
Genau.
Also warum nicht auch 2 Stunden vorher die Mädels mal die Alpe d'Huez hochfahren lassen.
Genau, man macht ein Bergzeitfahren für den Frauen.
Die Strecke ist eh den ganzen Tag gesperrt, wenn sich das irgendwie, wenn da keine Schleife drin sind.
Und dass die Schleife in Alpe d'Huez nicht die beste Idee war, hast du ja damals schon erzählt, dass nach dem Gespräch mit André Greipel, dass da nicht alle Fahrer von begeistert waren.
Ja, das war einfach sehr anstrengend. Ne?
Auch, für auch das Runterfahren war da anstrengend. Ja. Also, Fahrerin des Jahres ohne Diskussion. Aufsteiger des Jahres.
Bei Frauen oder Männern?
Ich habe mir gedacht, wir machen ab sofort nur noch die Herren. Aus dem einfachen Grund, dass wir uns da auskennen. Ich würde mir nicht anmaßen, eine Aufsteigerin des Jahres bei den Frauen. Wenn ihr das könnt, hey, gerne.
Silvia Schenk, das war letztes Jahr.
Das war. So, wer ist denn dann euer Aufsteiger des Jahres? Also, wenn ihr noch einen Herrn und eine Dame nennen möchtet, bei Aufsteigerin des Jahres, würde ich passen. Ich leg mal vor.
Bei Aufsteigerin des Jahres würde ich einfach mal den Namen Mikkel Kröger in den Raum werfen, durch ein super, super WM-Zeitfahren. Also, ja. Dass ich so in der Form auch nicht erwartet hätte.
Dann bin ich auch mal gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt. Sehr, sehr nette, charmante junge Dame.
Der Chris ist auch ein bisschen, was der Valverde bei den Herren ist.
Ich könnte da mal einen Kontakt herstellen.
Also, gehst du mit ihm da konform? Sagst du auch, Mikkel Krüger? Ich muss das ja jetzt hier alles festhalten.
Okay, musst du für die Statistik.
Ja, alles festhalten, damit wir auch.
Da kann ich konform mit sein.
Bei den Herren? Chris?
Chris, fang du an.
Da tue ich mir wirklich ganz schwer. Es kommt drauf an, von welchem Niveau fängt man denn da an? Weil da kann, also, da hätte ich jetzt so 4 Namen im Kopf.
Phil Bauhaus, ne?
Phil Bauhaus, der jetzt aus deutscher Sicht, der viele Erfolge hatte, der kommt natürlich jetzt erstmal von einem niedrigeren Niveau, aber wenn ich dann auch weitere Verbesserungen mir anschaue, dann wäre da auch ein Tim Wellens dabei, der dann die Eneco-Tour gewonnen hat, ein Tom Dumoulin, der für mich einen großen Sprung nochmal gemacht hat und dann auch ein Michael Kwiatkowski, also der von der letzten Saison, wo er schon sehr gut war, jetzt aber auch nochmal einen deutlichen Sprung gemacht hat, nicht zuletzt durch den Weltmeistertitel. Aber aus deutscher Sicht, wenn ich die deutsche Fahne da im Hintergrund sehe, ist natürlich Phil Bauhaus schon ein Mann, der jetzt auch durch seinen Sprung zu Bora, den er jetzt da jetzt noch in Zukunft angehen wird, da ja sehr, sehr erfolgreiche Saison gehabt.
Seid ihr wieder einer Meinung?
Ja, absolut. Ja. Ich habe Phil Bauhaus begleitet bei Rund um Düren. Da ist er, glaube ich, 4. oder 5. geworden, ich weiß nicht, oder 3. ich weiß nicht mehr genau. Und das war sehr, sehr interessant, weil die hatte sich nicht hinten versteckt und geschont, wie der Sprinter eigentlich tute, sondern die ist dann alleine zu die Gruppe hingefahren, weil die war sich nicht sicher, da hatte man so ein bisschen die Mangel an Erfahrung rausgesehen noch, aber die war sich nicht sicher, die Gruppe erschien ihm stark und er hatte verpennt, da fährt er die ganz alleine dahin, ne? Das fand ich sehr beeindruckend. Und erst später hatte sich dann zurückfahren lassen, hatte vielleicht die Sieg verschenkt bei Rund um Düren, weil viele Körner da auf die Strecke geblieben sind. Aber schon jemand, finde ich, die auch in die Rest von der Saison gezeigt hat, wie stark die fahren kann. 3. bei der Deutschen Meisterschaft, muss man sagen, auch wenn das ist jetzt nicht die gleiche Niveau wie eine Tour de France, trotzdem klasse, klasse Leistung.
Aber das sind ja Fahrer, die bei der Tour de France auch durchaus Rollen spielen.
Und er hat das Ziel erreicht, was so ein Marcel Kittel nicht geschafft hat. Also für Marcel Kittel war der Kurs dann anscheinend doch ein bisschen zu schwer. Also der ist von Krämpfen geplagt und, glaube ich, ausgestiegen. Aus deutscher Sicht noch ein Mann, der dann eher in der zweiten Saisonhälfte dann auch in die so ein bisschen eher von sich reden gemacht hat, das war dann auch Rubens Sepunkte, also der dann bei der Tour of Alberta sogar eine Etappe gewonnen hat und der für mich im U23-Rennen bei der WM überragend war. Der ist ja auch 50 Kilometer lang in der Gruppe vorne gefahren oder 30, 40 Kilometer. Wäre der jetzt im Hauptfeld geblieben, wäre der um den Sieg mitgesprintet.
Ich bleib dabei. Björn Thurau. Der hat für mich diese Saison so ein bisschen das, was ich da gesehen habe, bewiesen. Und auch das mit dem Sinkewitz ist jetzt natürlich so ein Makel, aber Ich freue mich auf den, was er die nächsten Jahre liefern wird und bin gespannt.
Also hat man vielleicht zumindest, was die Ambitionen oder die fahrerischen Leistungen angeht, vielleicht so ein bisschen so ein Nachfolger von Jens Vogt, jemand, der auch immer mal wieder ausreißt und der das auch immer mal wieder krönt. Also beispielsweise bei der Tour de Suisse dann Bergtrikot gewonnen. Also das gewinnt man jetzt auch nicht einfach so.
Wobei ich als Nachfolger von Jens Vogt im Moment immer noch den Herrn Knies sehe. So in seiner Helferrolle bei einem ausländischen Team und dort, obwohl er nicht die großen Siege einfährt, sehr, sehr geschätzt zumindest zu sein scheint. Deswegen würde ich da irgendwie so für mich aber persönlich.
Knies, also was Vogt für mich ausmacht, ist auch immer wieder dieses Ausreißen. Das sehe ich jetzt bei Knies gar nicht.
Harakiri, ja.
Das hat Knies nicht, das stimmt.
Vielleicht muss ich das mal
ausprobieren. Das macht Vogt für mich auch ein bisschen aus.
Wahrscheinlich hatte Knies zu wenig Kinder.
Ja, noch.
Ja, aber das kann man ja noch ändern.
bis zum Alter von Vogt hat er noch fast 10 Jahre Zeit.
Okay.
Ja, wie viele Kinder kriegt man in 10 Jahren hin, jetzt realistisch?
Als Mann viel.
selbst als Frau?
Sag ihm einfach Bescheid, dass da was fehlen würde und wir würden ihm das dann nahelegen.
Okay.
Fahrer des Jahres. Fahrer des Jahres ist für mich
Fahrer Wilfried.
Ja, also, dann lege ich mal vor. Für mich war, also den du eben schon genannt hast, für mich ist der Fahrer, also es gibt zwei.
Björn Thurau
und, nein, Quatsch. ich muss mich entscheiden zwischen Nibali, weil ich mich einfach sehr gefreut habe, wie er eine Chance genutzt hat. Da hatte ich eben schon mal gesagt, eine Chance muss ich einem bieten und man muss sie auch nutzen können und muss sie ergreifen und das Beste draus machen. Das hat mir sehr imponiert bei Nibali. Und das Zweite, wenn ich so die ganze Saison betrachte, mit dem gekrönten WM-Titel Kwiatkowski. Das sind so für mich die beiden Fahrer des Jahres, sind einfach, weil mich das beim Nibali auch mit der Belastung, ich kann mir vorstellen, dass wenn du als Außenseiter in so ein Rennen gehst und sich relativ früh schon entscheidet, du bist nicht mehr der Außenseiter, du bist jetzt der Favorit. Das ist ja auch so eine komplette Umstellung im Kopf. Man hat bei Sky? Port, genau. Der daran komplett irgendwie das Gefühl hatte, er ist komplett zerbrochen daran, dass er auf einmal diese Situation übernehmen muss. Und das hat Nibali.
Er hatte noch gar nicht die Grundlage. Er ist ja auch in Giro sollte er als Kapitän gehen. Aber gesundheitlich war er eigentlich auch zum Start der Tour noch gar nicht in der Verfassung, um da wirklich mitzufahren.
Ja, wurscht, aber du weißt, was ich meine. Ja, also das jetzt als Extrembeispiel dafür. Aber dass Nibali da diese Umstellung im Kopf auch erreicht hat, ja, bis dahin, sagen wir mal ehrlich, also bis dahin wird wahrscheinlich sein Plan ausgesehen haben, ich hänge mich so lange entweder an Froome oder an Conte oder daran, wie es geht und versuche dann in den letzten paar Kilometern am Berg nochmal einen rauszuhauen und irgendwann mal einen von den beiden genug Zeit abzunehmen. Das wird so sein Plan zu sein. Und dann umschalten auf, ich muss das Rennen dominieren, ich bin derjenige, der auf dem geschaut wird, das halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist ja eine Kopfsache. Und deswegen, am Ende ist Nibali für mich der Fahrer des Jahres.
Für mich ist es Kwiatkowski allein, weil ich eine Leistung über 3 Wochen, die zwar konstant stark ist, nicht über das stellen will, was man das ganze Jahr über zeigt. Also ein Kwiatkowski begann schon im Februar bei der Mallorca Challenge mit einem Sieg, hat dann die Strade Bianchi gewonnen, er hat den Prolog der Tour de Romandie gewonnen, ist bei den Ardennen-Klassikern sehr stark gefahren, hinten raus dann sogar noch die WM gewonnen. Also er hat das ganze Jahr über immer wieder gesiegt. Und die Art und Weise, wie er mit seinen immerhin 24 Jahren, also er ist noch ein ganz, ganz junger Fahrer, dann auch wirklich diese Erwartungshaltung erfüllt hat. Man darf jetzt nicht vergessen, also das polnische Team fuhr das komplette Rennen von vorne. Die haben sich komplett wirklich für Kwiatkowski da kaputt gefahren. Und Kwiatkowski war jetzt bei weitem jetzt der Top-Favorit. Und dann greift er dann wirklich an, es funktioniert sogar und er wird Weltmeister. Also das psychologisch, es war gar keine einfache Situation, vor allem, weil man weiß, wie er vielleicht in Situationen zuvor schon vielleicht, wenn man so nennen will, versagt hat. Wenn ich mal an die Etappe erinnere, die dann Nibali bei der Tour de France gewonnen hatte, La Planche de Belfille, als ein Tony Martin 100 Kilometer lang die Lokomotive für Kwiatkowski spielte und Kwiatkowski dann einem Rodriguez erstmal dann nicht mehr folgen konnte. Also der hat das in der Vergangenheit oftmals auch schon nicht umsetzen können und bei der WM am wichtigsten, also beim wichtigsten Eintagesereignis der Saison, das dann so umzusetzen, ganz großer Respekt.
Die unterschreibe ich dir alles so, wie du sagst. Ich hatte ja auch schon das Problem, dass ich mich entscheiden musste und da hin und her gerissen war. Kwiatkowski auch ganz große Hochachtung vor dem, was er diese Saison geleistet hat. Enrico, dein Fahrer des Jahres?
Ich überlege die ganze Zeit, es ist weder Björn Thurau noch Kwiatkowski. Ich glaube, ich habe keine Fahrer des Jahres.
Okay.
Vielleicht auch ein bisschen die Tatsache geschuldet, was du anfangs sagtest, dass das so eine bunte Haufe ist. Ja? Mhm. Also so, dass das Ganze so ein bisschen anti-schlägt vielleicht. Aber das ist eher so die Schicksal von dem Jahr. Fand ich sehr traurig. Ja? Vielleicht haben wir eine Kategorie, wo ich Andy noch unterbringe.
Ja, gibt es drei Kategorien, wo du ihn noch... Okay. Ich mache dann irgendwie so ein Geräusch, ne? Wo ich sage, okay. Da, dass du wieder weißt, da könnte er reinkommen.
Aber ich finde auf jeden Fall, um das nochmal zu sagen, ich habe es schon mal gesagt, vielleicht wäre das meine Fahrer von dir, John Degelgen, alias John Degenkolb, die diese Jahr, glaube ich, auch nochmal wirklich so eine Grundstein, ähnlich wie Marcel Kittel auch, wo man jetzt weiß, die sind jetzt da, aber eben auch auf eine sehr, sehr gute Niveau gelegt hatte.
Eine gute Saison fahren können viele, aber zwei hintereinander fahren, das ist halt das was es, ne? Gute Fahrer dann so, von den...
Da braucht man die richtige Frau für, genau. Und die hatte John Frauke.
Ja.
Und deswegen haben wir die Dinge, die da kommt. John wird ja jetzt auch Papa.
Ach, auch?
Auch, ja. Oder ist er vielleicht schon Papa, ich weiß es nicht genau. Und da muss man mal gucken. Bei manche bedeutet... Kann er natürlich auch, die französische Fahrer, die immer zunimmt. Männer geht er co-schwanger, also nimmt er manchmal auch die Frau ein bisschen zu. Aber ich denke, das würde die John nichts abhaben können.
Ist das so, dass man als Mann co-schwanger, du hast ja Nachwuchs.
Ich habe 5, ja? Cinque Bambini. Die Lebe veränderte sich, Gewohnheiten veränderte sich. Ja,
aber das ist das mit dem Gewichtszunahme, das ist jetzt für mich auch gerade.
Wenn die Frau plötzlich so verrückte Sachen einkauft wie Gurke und Joghurt und so weiter, greift du mal auch mal zu.
Ist dir das denn bekommen? Das klingt so Joghurt.
Also ich habe ja die erste Kinder, muss ich sagen, und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, meine Tochter ist jetzt 19, habe ich auch ein bisschen zugelegt. Weil die letzte dann nicht mehr so, weil da war ich ja schon, da wusste ich, wo die Hase läuft. Da habe ich nicht mehr alles mitgegessen, aber es ist auch eine Veränderung von dem Lebensumstand. Ja? Also man bleibt ja vielleicht mehr zu Hause, ja? solche Sachen. Da geht man öfter in den Kühlschrank und so weiter.
Und, das ist ja, du beschreibst ja jetzt auch nur, du liefst jetzt meine Prognose für 2015. Ja, das schneide ich jetzt mit und das mache
ich
dann auf Repeat.
Genau. Ja, ich glaube schon, es verändert sich vieles in die Leben und bei den Radrennfahrern vielleicht ein bisschen weniger, weil die auch trotzdem noch viel unterwegs ist, aber eben auch. Ja. Und es kann natürlich auch, also ich habe zum Beispiel den Eindruck, bei Cavendish
das genau.
Dass als die Baby geboren war, die nicht mehr die Bumm hatte, da vorne mit reinzuhalten wie vorher.
Absolut.
Wobei natürlich die erste Etappe der
Petter Todd kam ja auch nicht mehr in die Zeitung. Ne?
Wobei die erste Etappe der Tour de France dann natürlich genau das Gegenteil beweist, als er voll mit reingehalten hat.
Gut, da war das Baby auch schon ein bisschen älter.
Und das war Heimat.
Da war, glaube ich, die Druck. Ja?
Also ja. Das, ja. Ich glaube, das war eine extrem außergewöhnliche Person, Situation. Aber Cavendish ist ja auch eine extrem besondere Person.
Also wenn ich die Äffchen auf die Fahrrad mache, frage ich mich hinterher auch manchmal, ist ja das vernünftig? Ja? Also so in Hinblick auf die Familie, ja? auf die Verantwortung auch.
Ja, ich bin gespannt, aber ich bin ja immer schon ein sehr vorsichtiger Fahrer gewesen. Ich erinnere mich, dass du dich mir an den Ziel erfangen hast, als ich mit dem Krankenwagen noch war. ein Kind kann auch zusätzliche Motivation sein, wird hier aus dem Chat geliefert.
Klar, natürlich.
Bei Vogt, er muss sie ernähren.
muss ist keine Motivation, muss ist ein Zwang.
darf. Mannschaft des Jahres. Gibt es sowas überhaupt dieses Jahr? Ich hätte bis vor kurzem hätte ich noch gesagt Astana vielleicht, weil ich das mit Nibali, was ich auf das Situation im Rennen sehe, dann auf die Mannschaft übertragen hätte. Aber im Nachhinein, vielleicht hätte ich das bis zum Ende der Tour gesagt und alles, was danach kam, wieder nur rum nicht. Aber gibt es eine Mannschaft des Jahres für euch?
Andy Schleck.
Chris? Team Luxemburg. Hast du eine Mannschaft des Jahres, außer die Movies, die du ja im Zweifel immer als Karte ziehst?
Naja gut, sie haben die Mannschaftswertung gewonnen. Das ist natürlich erstmal was für sie spricht. Sie haben eine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen, haben Klassiker gewonnen. haben mit Valverde den nach UCI-Punkten besten oder World Tour den besten oder konstantesten Fahrer der Saison. Ist natürlich einiges, was jetzt für sie spricht, aber ansonsten, also es gibt jetzt keine Mannschaft, wo ich jetzt sagen würde, die Mannschaft hat jetzt das Radsport ja dominiert.
Ich habe bis eben hätte ich gesagt, nee, ich habe auch keine Team des Jahres, aber du hast mich mit dem Team, dem polnischen Team bei der WM, das hat mich ein bisschen überzeugt. Also, und auch grundsätzlich das deutsche Bahnradteam, die ja sehr, sehr viele Preise, Rennen gewonnen haben. Aber ich finde, wir streichen einfach die Kategorie.
Obwohl, nein, Team Anni Schneck. Aber jeder hatte seine Argumente.
Ja.
Team NetApp, ja? Nächstes Jahr Bora, konstante Entwicklung von klein auf
dieses Jahr. Team Stölting kommt aus dem Chat.
Ja, wobei Team Stölting natürlich leider muss man sagen, also nicht geklappt mit die GS2-Lizenz. Ja?
Das ist die ganz, ganz tragisch.
Ja, das ist ja wirklich, also wenn das, was ich gehört habe, stimmte, dann ist das mehr als tragisch. Ja? Das möchte ich jetzt hier öffentlich nicht erzählen, so tragisch ist das. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die, ich war ja in die Trainingslager mit Stölting in die Februar, glaube ich, und da sah das alles noch sehr, sehr gut aus. Mhm. Und generell die Struktur ist auch gut. Und das hätte mich sehr gefreut, wenn es geklappt hätte. Ich würde mich natürlich auch, oder ich drücke weiter die Daumen, dass das klappt. Aber man muss auch mal die Anerkennung geben an NetApp, Bora, nächstes Jahr Bora, die wirklich seit Jahren einen solide, gute Job machte. Mhm. Und ich glaube, die Ralf Denk ist auch keine Dumme, die weiß, was die tut. Und wenn das alles frei bleibt von Überraschungen, dass Sponsoren plötzlich doch wieder abspringt oder Geld in Russland angelegt hatte, dass plötzlich nichts mehr wert ist.
Ja. Ändere ich jetzt bei dir Team Andy in Team NetApp um?
Kannst du machen, ja. Also deswegen würde ich mal sagen, vielleicht nächstes Jahr wieder Tour de France, vielleicht irgendwann dann auch mal Pro Tour. Also muss man einfach auch mal anerkennen. Auch.
Also ich muss sagen, ich fand es sehr tragisch, dass Team Stölting dann wirklich so diesen Schritt nicht gehen konnte. Die Gründe dafür kenne ich nicht. Vor allem, weil sich jetzt natürlich auch mit dem Abgang von Bauhaus da auch eine gewisse Lücke auftut. Also da wird zwar natürlich auch versucht, mit den finanziellen Möglichkeiten da Ersatz zu holen, aber Bauhaus wäre jetzt einer gewesen, der auch in der Kategorie höher da auch für Siege gut gewesen wäre und der jetzt auch mit gerade mal 20 Jahren da auch noch eine Entwicklung hätte nehmen können. Und wenn man quasi so ein Team schon mal hat, das so verschiedene Kategorien einfach auch abdeckt, beispielsweise Herklotz vielleicht für ein paar Bergetappen oder vielleicht auch mal für eine kleinere Rundfahrt, ein Bauhaus für Sprints, dann ja, es war da einfach die Grundlage gut und auch man hat so eine Grundsympathie einfach für dieses Team entwickelt, also ich zumindest, wo ich mir gedacht hätte, Mensch, das ist so ein Team, mit dem man so ganz normal einfach mal so mitfiebert und die Entwicklung gerne verfolgt und da ist für mich jetzt leider so ein Puzzlestück mit Bauhaus einfach jetzt schon verloren gegangen. Mittlerweile sind jetzt einige ja dann gewechselt oder haben aufgehört oder sind andere Wege gegangen.
Und wo man auch gesagt hätte, da freut es einen zu sehen, wie das in 2 Jahren, in 4 Jahren vielleicht aussieht. Also wo man sich so gedacht hat, das könnte eine spannende Entwicklung geben.
Ja. Genau, also
abgesehen davon, was sie eh schon geleistet haben.
Ja, also ich bin auch davon ausgegangen, okay, wenn sie jetzt wirklich 2015 den Schritt Richtung Pro-Kontinental-Status machen, und es geht so weiter in der Richtung, dann geht es vielleicht mal so Richtung 2018 vielleicht so in die World Tour, also so 3-4 Jahre so zwischendrin wäre denkbar gewesen. Und 2018, wenn man mal dran denkt, so ein Herklotz ist Jahrgang 94, dann ist der so 24 und kommt vielleicht auch in so ein Alter, wo man mal auch mal so eine Tour de France fahren kann und vielleicht dann auch mal, ja, wenn man
Akzente setzt,
vielleicht auch mal eine Top 20 vielleicht mal angreifen kann.
Hier kam aus dem Chat dann die Frage an dich, Enrico, wenn man schon nicht so genaues sagen kann, glaubst du denn, dass es in mittlerer Zukunft klappen kann? In 16, vielleicht 17? Ist das Kind jetzt ins Bade gefallen?
Ich hoffe sehr natürlich, ich glaube, dass nach wie vor, dass die Arbeit von Stölting sehr wichtig ist. Ich glaube, dass die Motivation da sehr groß ist. Mhm. Jochen Hahn macht da einen sehr, sehr guten Job. Es ist so eine Gelegenheit, wie sie, ich weiß nicht, ob die Geschichte hundertprozentig stimmt, ja? Aber wenn sie stimmt, so eine Gelegenheit, wie sie sich da ergeben hatte, eine solche Sponsor zu finden, die kommt ja nicht alle Tage. Mhm. Deswegen ist es schwer zu sagen. Kann natürlich sein, dass jetzt wieder ruhiger wird und keiner kommt. Es kann aber auch sein, dass jetzt mit der allgemeinen Entwicklung nächstes Jahr, ich glaube, das darf ich jetzt offiziell hier verkünden, ich habe das ja gezaubert, dass die ARD wieder die Tour de France überträgt, also wieder eine breitere Publikum, eine Team mit einer deutschen Lizenz, also eine deutsche Team, dass generell hier die Dinge sich positiv entwickeln. Und dass da vielleicht auch die Team Stölting ein bisschen von profitieren kann. Also ich glaube, dass die Chef von die Stölting da eine große, große Interesse hat, die Hans Mosbacher, weil die auch für seine Geschäft, also für die Stölting Service Group, eine große Interesse hat, in Richtung Holland und Belgien zu expandieren. Und was würde sich da besser eignen, ja, als Radsport, definitiv, um da bekannt zu werden? Ja,
definitiv, definitiv. Also ist sozusagen der Zug nicht abgefahren, sondern einfach nur mal kurz auf ein Nebengleis gegangen.
Das ist wie in die Disco, die Zug ist nie abgefahren oder die ist erst dann abgefahren, wenn du nach Hause fährst. Solange du die junge Dame fragst, willst du mit mir eine trinken, kann immer noch eine kommen, die sagt ja gerne.
Kann sich irgendeine noch erbarmen. Der letzte Zug ist erst abgefahren, wenn die letzte Flasche leer ist.
Wenn die Neonlicht in die
Straße. Wenn die Neonlichte sich in den Pfützen der Straße.
Und selbst da kann noch eine hübsche junge Dame dir gegenüber sitzen, ja, und fragen, wo fährst du denn hin?
Wo fährst du denn hin? Ist das nicht meine Richtung? Kommt noch die Frage, wenn du sagst, kann ich jetzt so nicht in der Öffentlichkeit drüber sprechen, so ist das natürlich völlig legitim.
Ich könnte das schon, aber ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob die Geschichte 100%
genau
stimmt.
Und dann lassen wir es einfach.
Nichts, von dem ich nicht sicher bin, dass es nicht
das stimmt. Das ist genau richtig und das bitten wir dann auch aus dem Chat zu respektieren. Und,
aber ich habe die Leute jetzt mächtig neugierig gemacht.
Ja, aber dann müssen sie, was machen wir denn da? Wir müssen sie einfach weiterhören. Sie müssen Enrico bei seiner Arbeit unterstützen, uns immer unterstützen und irgendwann werden wir das Geheimnis vielleicht einmal lüften.
Exklusiv
hier. Wenn wir es bestätigt haben, wird es weltexklusiv, spanisch-weltexklusiv geöffnet. Rennen des Jahres. Gab es ein Rennen des Jahres? Also ich sage damit, ich habe bewusst getrennt Rundfahrt des Jahres und Rennen des Jahres. Gab es so ein Rennen, was ihr herausgreifen könntet, wo ihr sagt, das war, ich glaube, ihr habt beide eben über Paris-Roubaix sehr lange gesprochen. War das so dein Rennen des Jahres? Wenn man das so benennen kann?
Also auf jeden Fall gab es einige gute Rennen. Dazu gehört mit Sicherheit auch Paris-Roubaix. Dazu gehört die Tour mit ihrer...
Wir kommen gleich noch zur Rundfahrt des Jahres.
Okay, Rennen, Einzelrennen. Was ich auch immer sehr schön finde, war das dieses Jahr? Ich habe dieses Jahr live erlebt, eine Rennen in Belgien, wo die Ziel in Gent ist. Ich glaube, das ist Duisblatt. Hast du immer noch ein Duisblatt? Das voll Duisblatt, ja. Habe ich den Teambus von Sky geschaut, war da auch sehr schön. Ja. Mhm. Ja, mit einem warmen Espresso, draußen scheiße Wetter. Entschuldigung, jetzt habe ich scheiße gesagt.
Ja, ist okay.
Kann man das schneiden?
Nee, brauchen wir nicht schneiden.
Also schlechte Wetter. Ja. Und plötzlich stand ich in den Teambus von Team Sky und es war schön warm, nur nette Leute. Und da habe ich die Rennen geschaut. Das war sehr angenehm. Also ich würde sagen, das ist für mich der Rennen des Jahres.
Wegen des guten
Espresso.
Ja. Das ist ja, die persönlichen Beweggründe sind auch bei mir bei Rennen des Jahres die wichtigsten.
Ich habe leider vergessen, auf wessen Sitz ich gesessen habe. Ja. Aber sein Handy lag direkt neben mir und hat ständig vibriert. Ich bin aber nicht dran gegangen.
Das war Froome. Nee, Froome ist bestimmt nicht mitgefahren.
Nee, oder? Ich habe vergessen.
Sind bei Sky, haben die nicht so viel Geld, dass die Sitze den Größen angepasst sind?
Noch. Das sind luxuriöse Standardsitze, aber für jeder einzeln so schräg in die Mitte rein, also so, dass man die Beine noch lang machen kann.
Ja.
Das ist schon was, das ist schon Charme.
Wir brauchen auch so einen Bus.
Ich kann ja mal fragen,
weil es ja. Aber ich nehme auch den von der letzten
Saison. Vielleicht wird auch die von Astana bald frei, ja? Oder die von Oleg.
Oleg?
Oleg braucht bald.
Meinst du, der hat sein eigener Fuhrpark ist genauso groß?
Ja, aber Oleg braucht bestimmt ganz, ganz bald ganz, ganz viel Bargeld.
Der kommt gleich auch noch, glaube ich. Okay. Jetzt musst du mir noch sagen, wie das Rennen hieß, weil ich muss das ja jetzt hier aufhören.
Das ist so einfach geht's nicht. Newsblatt wird Newsblatt.
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 Genau, Omloop wird Newsblatt.
Omloop. Omloop.
Omloop Erfolg.
Auch ja, ein genau. Chris, dein Rennen des Jahres?
Also quasi eine Etappe, eine Rundfahrt geht nicht, ne?
Nee, es geht nicht. Rennen. Da kannst du, das würde für mich dann ja bedeuten, dass diese Etappe die Rundfahrt so überschattet hat.
Das. Okay, also von daher ist es schwieriger, als es wirklich habe ich das nicht. Und da ich das nicht habe, sage ich jetzt mal Flash Wallon.
Der Flash Wallon. Warum? Kannst du das begründen?
Das ist eine ganz objektive Meinung. Und ja. weil mich da jemand mit einer Leistung überrascht hat, die ich ihm nicht mehr zugetraut habe.
Okay. Ich gehe jetzt einfach gar nicht weiter drauf ein. Wir wissen ja alle, wen du meinst. Und,
Björn Thurau.
Ja, auch Tom Dumoulin hat mich überrascht, dass der 21. wurde, ganz ehrlich. Also, und ist ja doch eine ganz schön steile Rampe. Also da hat er gezeigt, er kann nicht nur schnell geradeaus fahren.
Okay, Flash Wallon.
Kann auch schnell 21. werden.
Ja. Mein Rennen des Jahres. So, und jetzt werde ich hier gucken. Prosecco Cycling Tour. Mein eigenes Rennen. Ich hatte so unfassbar viel Spaß an dem Tag. Trotz Platten und trotz stehen gelassenen Prosecco-Flaschen. Nicht getrunkenen Prosecco-Flaschen vielmehr. Ich sag mein eigenes Rennen. Das hat so viel Spaß gemacht und die Italiener waren so ein gastfreudiges Land und es war ein so großes Fest und eine so große Freude. Deswegen sage ich das. So. Rundfahrt des Jahres. Sind wir uns, glaube ich, einig, so wie wir am Anfang drüber gesprochen haben.
Andy Schleck.
Alles klar. Andy Schleck ist notiert. Rundfahrer des...
Rundfahrt des Jahres.
Ach so, Rundfahrt, ja. Okay. Also Rundfahrt des Jahres ist bei Enrico Andy Schleck. Bei dir, Chris?
Ja, die Rundfahrt, bei der ich am meisten mitgeführt habe, war wirklich die Vuelta. Allerdings bin ich mir auch sicher, dass die Tour natürlich das wesentlich prestigeträchtiger Rennen ist und auch das ausgeglichenere Rennen. Deshalb sage ich Tour de France.
Okay, ich bin auch für die Tour einfach, weil...
Ich fand beide toll.
Dieses Jahr ist es für mich, fällt es mir auch schwerer als sonst, weil sonst würde ich sagen, steht die Tour so viel mehr über der Vuelta. Aber die Konstellation dieses Jahr lässt mich doch auch auf die Tour kommen. Einfach, wie ich am Anfang schon andeutete. Ach, noch nie erlebt. Ja, machen wir eh. Also, Andy Schleck. Der nächste Punkt, die nächsten drei Punkte sind die Punkte, wo ich eigentlich dir sagen wollte, da kannst du Andy Schleck sagen, ja?
Jetzt habe ich keine Lust mehr.
Ja. Obwohl die nächsten vier Punkte, alle vier eigentlich.
Rundfahrt des Jahres, Bayern-Rundfahrt, sehe ich ja gerade in den Kommentaren. Muss ich auch mal absolut recht geben noch. Ich glaube, ich korrigiere meinen Andy Schleck in eine Bayern-Rundfahrt, da schließe ich mich an. Da war ich auch dieses Jahr wieder immer wieder fantastisch.
Du sprichst auch immer über das große Essen da, ne?
Toll. Also ich mache ja da meine kleine Livestream und seit Jahren mache ich bei der Bayern-Rundfahrt irgendwas. Also wenn man in die Helfer-Team mit dazugehört, dann ist man halt mit dabei. Und dann würde man halt auch, also kriegt man Kost und Logis. Und das Tolle an der Bayern-Rundfahrt ist, dass die ganze Mannschaft, die ganze Team, die mithilfte, egal was die macht, ob die Schilder aufstellte oder Streckensprecher oder sonst was, ist da abends immer in eine große Saal. Mhm. Meistens von der Ortschaft, von der Stadt, Fahrsaal, Ballsaal oder wie auch immer. Und da wird dann eine Esse organisiert und man sitzt da fünf Tage lang, jeder Abend in eine andere Stadt zusammen und die Städte oder Gemeinde gibt sich richtig viel Mühe, was Tolles zu präsentieren. Und man ist ja wirklich Mitte drin, man ist mit dieser Familie von der Bayern-Rundfahrt, man geht ab und zu danach noch ein bisschen tanzen oder eine Gläschen Prosecco trinken, aber einfach wunderbar.
Mhm. Okay. Jetzt habe ich mal vielleicht als Fan oder vielleicht auch als, ja, vielleicht so eine ganz nachvollziehbare Frage, gibt es denn da die Möglichkeit einfach so zu helfen, weil das wäre sowohl für mich interessant, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, der vielleicht in Bayern da sowieso wohnt oder unterwegs ist. An wen muss man sich da wenden?
Also prinzipiell, es gibt eine E-Mail-Adresse auf die Internetseite von die Rundfahrt, aber ich glaube auch die Rundfahrtleiter Ewald Strohmeier ist ja nicht unerreichbar. Mhm. Also ich glaube, die Kontaktdaten steht da auch drauf. Und ich denke, eine E-Mail oder ein Anruf kann ja nicht schaden. Ich weiß nicht, was da für Stelle frei sind, wie diese Stelle vergeben werde. Aber prinzipiell, wenn man sagt, ich nehme mir diese Woche frei, um da irgendwas, oder vielleicht auch, wenn du was hast, was du anbieten kannst, was andere Leute vielleicht nicht hatten. Ja? Also ich mache zum Beispiel jetzt diese Livestream-Geschichte. Das ist einfach was andere Leute nicht anzubieten hatte. Ich habe das Angebot, zack, war ich mit in die Boot. Ja? Einfach mal sich melde, E-Mail schreibe und wer Lust hat, da mitzuhelfen, ausprobiere.
Also ich hab letztes Jahr oder 2014 deinen Livestream da auch teilweise verfolgt. Hatte dann allerdings, wenn dann zwischendrin wieder Musik kam, so das Gefühl, okay, die Zeit hätte man vielleicht auch anders füllen können. Wie wäre denn da deine Bereitschaft, dass man vielleicht auch sagt, okay, die füllt man jetzt vielleicht durch so einen Beitrag von Velo Home oder so?
Also prinzipiell ist es so, ich arbeite auch mit relativ kleinen Mitteln. Ja? Die Leute wollen immer viel haben, aber wenig bezahlen. Ja? Und deswegen brauche ich oder bin ich begrenzt in meiner Kapazität. Ich muss den Livestream vorbereiten, ich muss vorher die Interviews machen und so weiter. Und ich brauche einfach diese Pause. Und es ist auch so, dass ich zum Beispiel, wenn die Sprecher spricht, deswegen heißt sie ja Sprecher, dann kann ich nicht absehen, wie lange die spricht, wie lange die Pause sind. Deswegen habe ich immer eine Interview parat, die ich da einwerfe, die ich morgens gemacht habe. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, eine Regie zu machen, wie als wäre das alles meine eigene Sendung. Dass ich sagen kann, wir haben jetzt 10 Minuten Pause und dann sprecht ihr wieder und so weiter. Man kann über alles reden, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Ich sehe schon, du hast einen Praktikanten, also da bewirbt sich immer das Praktikant fürs kommende Jahr.
Müssen wir mal off the record sprechen, was wir da machen können. Auf jeden Fall ist es immer schön, wenn ich noch ein paar Experten an die Seite habe, weil ich selber habe ja weder eine Ahnung noch einen Plan. Ne? Das ist ja meine große Stärke. Aber wenn ich solche Leute dabei habe, klar, warum nicht?
Also ich könnte mir das, wie gesagt, sehr gut vorstellen. Also
ja, das können wir ja mal ein andermal.
Ja, das würde jetzt zu sehr ins Detail führen.
Genau. Aber es passt, es könnte ja dann, die nächste Kategorie könnte dann ja im kommenden Jahr damit gefüllt werden. Und zwar die nächste Kategorie ist, Achtung, Andi Schleck, Magic Moment des Jahres. Gab es so einen Moment, den du rausgreifen möchtest, bei einem Rennen oder so etwas? Der Rücktritt von Andi Schleck, die Pressekonferenz.
War auf jeden Fall ein ganz prägender Moment. Ja? Ja. Also, dass Andi Schleck aufhören muss. Ich meine, wenn man sich die Karriere mal anschaut, es war ja schon peinlich, Witze drüber zu machen, wie Andy hinterher fuhr. Und dann ist sie ganz, ganz lange nicht mehr gefahren. Und es ist schon, finde ich, für einen Sportler die unschönste Art und Weise aufzuhören. Mhm.
Für mich war der Tiefpunkt erreicht bei der Aufzugfahrt nach unten im Münchner Hotel, wo er betrunken auf...
Ja, aber selbst da hätte nochmal bergauf gehen können.
Der Aufzug fuhr nach unten.
Ja, aber da hätte sein Bruder natürlich auch wieder den Pfeil nach oben betätigen können.
Ja, aber das ist nicht gelungen. Ja, ein Magic Moment im schlechteren Sinne. Du hast die Kategorie ausgerufen, Chris. Was war dein Magic Moment? Ist das
auch schlecht? Es war nicht wirklich ein Magic Moment. Es war so eine magische Leistung oder so eine ganz große Leistung eines Radsportlers. Oder da habe ich aber auch zwei da wirklich im Petto.
Ja.
Zum einen so die Etappe von Toni Martin, die er bei der Tour abgeschossen hat nach Mühlhus. Also in der Form, oh Gott, ich möchte es fast gar nicht sagen, aber das war Floyd Landis mäßig. Also er hat da wirklich eine 20-köpfige Gruppe wirklich aus den Schuhen gefahren. Also hinten fuhren 3 bis 4 Europcar-Fahrer permanent an der Spitze und Toni Martin hat die einfach mal komplett kaputt gefahren. Also das war was unter anderem dann, es ging ja dann auch, glaube ich, die letzten 20, 30 Kilometer bergab oder dann auch in der Ebene und hinten waren ja auch Fahrer dabei, wie so ein Fabian Cancellara, der natürlich auch so ein vielleicht natürliches Interesse hat, dass vielleicht so sein Konkurrent Toni Martin im Zeitfahren nicht unbedingt die Etappe gewinnt, aber da war alles verloren. Also Toni Martin auf der Etappe, grandios.
Ja, bis auf die Panzerwagenmütze bei der Siegerehrung,
ja.
Nachdem wir 120 Soldatenfriedhöfe, französische Soldatenfriedhöfe überquert hatte.
Ja, das stimmt. Und den zweiten
Namen. Kam der Ausdruck, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber kam es von ihm selber irgendwann, dass man es mit Panzerwagen, oder hat ihm das irgendeiner mal aufs Auge gedrückt?
Also
es war auf einmal da.
Die Spitzname ist ja wohl irgendwie so entstanden und es hat sich wie so oft, wie wahrscheinlich auch bei Pegida oder keiner was dabei gedacht. Und es war da auch die Belgier, muss man sagen, also die Mütze gab es zu kaufen, mittlerweile nicht mehr in die offizielle Fanshop von Omega Pharma Quickstep. Mhm. Also ich glaube, die Patrick Lefebvre fand das auch ganz gut. Und ich fand es relativ unpassend.
Ja, Also bei, ich finde mit irgendwelchem Kriegsspielzeug oder Spiel, nicht Kriegsspielzeug,
ja, sondern im Jahrhundert. Das kommt ja noch dazu. Die ganze Tag hier Meagles und Jean-Claude fast am Heule, weil da Soldaten gestorben und da Soldaten gestorben. Und dann kommt Toni und setzt sich diese Kappe auf für die Siegerinterview. Das fand ich schon ziemlich, also ein bisschen daneben, muss ich sagen.
Wobei ich aber auch wirklich, ich glaube, Toni Martin in dem Moment, da hat er gar nicht dran gedacht. Nee. Also ich glaube, da möchte ich ihn auch so ein bisschen fast in Schutz nehmen, aber natürlich, klar, hätte ich mehr Gedanken machen müssen.
Mein Magic Moment des Jahres bezieht sich auch...
Moment.
Achso, Entschuldigung.
Ich wollte doch noch meinen zweiten, der wirklich für mich eine sensationelle Leistung gebracht hat auf einer Etappe, das war Löwe Vestra von Astana, der auf der Kopfsteinpflaster-Etappe aber mal dermaßen geil für Nibali gearbeitet hat. Okay. Wenn man sich an die frühe Spitzengruppe im Rennen erinnert, da war ja unter anderem auch, um den Namen wieder aufzugreifen, auch ein Toni Martin mit drin, der dann aber relativ schnell, als von hinten die Meute kam, dann auch wirklich in der Versenkung verschwand. Aber ein Löwe Vestra war bis zum Rennende fast bei Nibali dabei und hat da, obwohl er in der Spitzengruppe schon etliches geleistet hat, da wirklich bis zum Ende eine mega Leistung abgerufen. Das ist so eine Leistung, die man jetzt oftmals vergisst, weil er nicht gewonnen hat, auch nicht aufs Podium kam, aber der maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Nibali dann am Ende den großen Vorsprung mitnehmen konnte, und das war für mich wirklich auch nahe kein magischer Moment, aber eine magische Leistung.
Stimmt. Also kann ich nur so sagen, ich erinnere, dass da ein Astana-Fahrer sehr gearbeitet hat. Mein magischer Moment, ich kann mich ganz oft nicht mehr so genau erinnern, wenn wir über irgendwelche Etappen oder irgendwelche Rennen oder so gesprochen haben im Velo Race. Aber ich kann mich an einer Etappe noch, oder ich hab mir heute den ganzen Tag überlegt, was wäre für mich so ein Magic Moment, nachdem du den Begriff rausgeworfen hast. Und ich muss sagen, ich habe in einer Szene bei einem Rennen dieses Jahr, Gott, jetzt fällt mir gar nicht mehr ein, welches Rennen das war. Ich weiß nur noch die Person, die Protagonisten. Ich erinnere mich, dass wir nach einem Rennen gesagt haben, das war so ein Moment, wo man alles, was der Radsport so zu bieten hat, irgendwie in einem Moment so kondensiert gesehen hat. Und zwar war das beim Amstel Gold Race. Die taktische Leistung vom Team BMC mit Gilbert als...
Und Sanchez.
Genau, und Samuel Sanchez. Sanchez greift an, ich glaube Sagan, und wer war es noch?
Sagan war da gar nicht mehr dabei.
Also Sagan war da nicht mehr dabei, wer sagt denn sowas? Jedenfalls, Gilbert hat das Ding abgeschossen, und das war einfach eine taktische, so dermaßen grandiose Leistung. Wer war es? Samuel Sanchez, Kwiatkowski und Gerrans waren es, genau. Und das war wirklich so ein Moment.
Werde war auch noch recht weit vorne mit dabei.
Ja, weil Werde war natürlich auch mit vorne mit dabei. Vierköpfige Gruppe war auch noch bei Komolema dabei. Ja. Aber das war so, das. Aber das war so ein Moment, wo ich sage, das war wirklich das war so ein toller Radsportmoment im Jahr 2014. Und wenn ich an das Jahr 2014 mal unabhängig von den ganzen Grand Touren und was sich da alles ereignet hat, einen Moment rausgreifen möchte, dann war es dieser Moment. Und ich weiß auch noch, dass wir sehr, sehr euphorisch nach dem Aston Gold Race darüber gesprochen haben.
Vielleicht nicht unbedingt ein magischer Moment, aber ein Moment, den man auch noch nennen kann. Ein Moment, eher so ein Schockmoment vielleicht, war für mich die erste Etappe der Polenrundfahrt, als da wirklich Bäume auf der Straße lagen. Ja. Hagel den Fahrern entgegenkam, nicht unbedingt klein, und das Rennen fortgesetzt wurde. Das war vielleicht ein tragischer Moment, weil meiner Meinung nach hätte man das Rennen nicht fortsetzen dürfen.
Ja, ich erinnere auch noch, dass wir darüber sprachen. Das hat mir eben auch schon mal kurz angesprochen bei dem Polenrundfahrt. Was mich gerade so ein bisschen irritiert ist, dass keiner von uns jetzt bei magischen Momenten irgendwie das Zeitfahren von Jens Vogt, also den Stundenweltrekord, rausgegriffen hat.
Da ist mir so schwindelig geworden, da muss ich eine Flasche Wein kaufen und trinke, damit ich die Kopf sich in die andere Richtung dreht. Und wenn ich.
Es war ja auch kein magischer Moment im Endeffekt. Das ist was, das werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr, also wir haben es dieses Jahr mit Matthias Brendle nochmal erlebt, nicht so gezeigt wie damals bei Jens Vogt oder nicht so aufgebauscht, und nächstes Jahr werden dann die richtigen Körner in Aktion treten und dann. Dieser magische Moment, wenn man ihn so hätte nennen wollen, wahrscheinlich eher zur Durchschnittswahl. So leid es mir tut, das so zu nennen.
Ja, Christian hatte das jetzt auch in die Runde geworfen und ist dann ganz schnell abgehauen. Also die, ich glaube, die wollte uns nur ärgern. Aber ich fände auch schön, wenn dieses Thema mal von den Leuten in die Hand genommen wird, die das wirklich richtig kann. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Disziplin auch nicht so interessant.
Ich finde es eine schöne Disziplin. Also ich finde es schön, dass das wieder aufgewertet wird. Also das fand ich, das Entscheidende war jetzt nicht für mich, dass Jens Vogt da irgendwie einen neuen Weltrekord geliefert hat, ne? Das ist für mich entscheidend. Ich finde diese Disziplin sehr schön. Also weißt du, das ist so ja, ein bisschen das Elementarste, was es gibt. Ein Mann, eine Runde, eine Stunde.
Jens Vogt ist wieder da.
und dass diese Disziplin dadurch jetzt mal wieder so ein bisschen ans Tages aus den Gruften nach oben gehoben wird. Und Wiggins sich jetzt da mal auch wieder dran versuchen will, dass vielleicht mal ein Cancellara mal ein Tony Martinez machen wird. Ich finde diese Disziplin sehr schön.
Unglaublich, wie er sich im Kreise dreht.
Also ich drehe es eigentlich relativ häufig, muss ich sagen, aber das hat andere Gründe.
Nochmal?
Mich dreht es eigentlich auch relativ häufig, aber das hat andere Gründe.
Ja, also ich, wer weiß, wen es im Grabe gedreht hat.
Klaus Aggermann.
Ja. ich fand's nett und aber ich fand es jetzt bezeichnend. Es war anscheinend für uns auch nicht so wichtig, dass wir es jetzt rausgegriffen haben. Das fand ich jetzt nur irgendwie so ein.
Also nächstes Jahr wird, glaube ich, der Halter des Stundenweltrekords zum Ende der nächsten Saison, ich glaube, das ist ein echter Gradmesser, weil für nächstes Jahr haben das ja schon viele angekündigt. Mhm. Tony Martin, Bradley Wiggins, Alex Dowsett will sich ranwagen. Ich weiß gar nicht, es waren noch so zwei, drei andere, die auch gemeint haben, sie wagen sich da mal ran. Und dann sind auch die wahren Könner wirklich mal am Werk. Ich meine, Jens Vogt, er hat die Möglichkeit, sich rausgenommen, das zu machen. Da war die Chance war relativ gut. Ich glaube, das war auch relativ gut planbar, dass er das schafft. Aber ich glaube, jetzt kommen dann wirklich die echten Gradmesser. Gerade zum Bradley Wiggins. Also ich glaube, da gehen da doch noch mal einige Kilometer drauf.
Ja, da wird ja schon von den 56 geredet.
Ich mag ja auch keine Einzelzeitfahrer.
Ja.
Teamzeitfahrer mag ich schon, weil da kann man
auch schon sehen,
wie der Flieger geht. Mhm. Und das erinnerte mich immer an mich selbst. Aber Einzelzeitfahrer schaue ich auch nicht so gern. Der Segelstunde Weltrekord.
Ja, das sind ja die Geschmäcker. Also ich zum Beispiel kann mit Einzelzeit fahren. Und zum Glück bietet der Radsport ja was für jede Einzelne.
Du darfst ja auch nicht weitergucken. Du hast hier mit meiner Absolution.
Dann ist gut. Antikategorie. Enttäuschung des Jahres. Gab es für euch eine Enttäuschung des Jahres? Oder das muss ja jetzt ja noch nicht mal auf Leistung bezogen sein. Das kann ja auf viele Bereiche.
Also wenn die größte Stimme, die ich gehört habe, dann ist der Team Stölting meine Enttäuschung des Jahres.
Okay.
Die Andy, das ist ja einfach, das ist ein bisschen
tragisch
auch. Es ist tragisch, aber es ist keine Enttäuschung. Es war ja absehbar. Irgendwie.
Chris?
Was? Es gab viele Kleinigkeiten, worüber ich so ein bisschen traurig war, aber was dann am Ende vielleicht jetzt, auch wenn ich mal so die Fahrer mir anschaue, den ich dann eher so ein bisschen mich zugewandt sehe, finde ich den Abgang von Thor Hyschoft eigentlich sehr, sehr schade. Mhm. Also das ist aber nicht wirklich, ja, das ist ja doch ein bisschen traurig, wie so seine letzte Saison dann wirklich lief. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ich hätte ihm mehr gewünscht.
Ganz ehrlich, hättest du mich jetzt nicht daran erinnert, dass er aufgehört hat, wäre mir das jetzt gar nicht wieder so prägnant gewesen. Also ich hätte wahrscheinlich ins irgendwie... Bitte? Präsent? Prägnant? Ja, präsent. Genau, präsent.
Denkst du wieder nur an Schwangerschaft.
stimmt. Hushoff hat aufgehört. Das
war mir jetzt aber auch gar nicht so prägnant.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, grünes Trikot bei der Tour de France.
Absolut. Und mehrfach, ne? Also nicht nur einmal, schon zweimal gehabt, das grüne Trikot.
Weltmeister gewesen. Letztes Jahr noch einige wichtige Rennen auch gewonnen. Und 2014 jetzt einfach so nichts, immer wieder Probleme gehabt und jetzt dann am Ende der Saison zurückgetreten.
Und vor allen Dingen, er war ja auch, wenn man, Entschuldigung, ich unterbreche, aber er hat 2001 eine Normandie-Rundfahrt gewonnen, Schweden-Rundfahrt, okay, keine großen Sachen, aber nichtsdestotrotz, er hat 2002 das erste Mal eine Etappe der Tour de France. Er hat uns jetzt irgendwie 12 Jahre begleitet, irgendwo. Ne?
Und ich habe den Fahrer Tipp Hushovd immer bewundert.
Ja.
Also ich fand ihn mega sympathisch.
Ja, schade, dass er weg ist. Also es
Das war so ein bisschen schade, ja.
Dass Astana die Virtual-Lizenz bekommen hatte, könnte man vielleicht auch, also ich für mich als Enttäuschung des Jahres werte.
War das, hast du Hoffnung gesehen, dass es das nicht passieren wird?
Kaum, kaum. Ich glaube, das möchte ich an dieser Stelle weltexklusiv, weil ich hatte es schon mal irgendwo geschrieben, aber dann ist es nicht veröffentlicht worden, sage. Also rein juristisch nach dem Reglement, und ich weiß, dass die UCI hatte einige Male diese Entscheidung verschoben, weil die immer wieder nach einer Lücke gesucht hatte, um diese Lizenz nicht zu erteilen, was letztlich nicht möglich war. Aber ich schaue zum Beispiel öfter mal in ihr Reglement nach, und da fällt mir auf, wenn du mal selber reinguckst, wie oft da Artikel geändert wird. Unter fast jeder Artikel steht drunter, wurde geändert an. Ja? Und ich glaube, dass die Signore Cookson versäumt hatte, die Regeln, also die hatte sich um sehr viele Baustellen gekümmert, wo es besser werden sollte, aber ich glaube, die hatte ein bisschen versäumt, die Reglement so zu straffen,
Frühzeitig.
dass solche Sachen nicht mehr passieren können.
Siehst du die Chance? Oder siehst du bei den Leuten, die es da verbockt haben, sozusagen, das Reglement frühzeitig zu ändern, auch die Erkenntnis, dass es daran gescheitert ist?
Ich habe es Ihnen ja noch nicht gesagt, aber das ist meine nächste Aufgabe, für die Brian Cookson einen Song darüber zu machen. You have to change the reglement. Ja, also irgendwie sowas in
Ja, wo
die
wir wieder
Art,
zu Udo Jürgens zurückkommen.
damit die darauf aufmerksam wird.
Ja. Ich habe einfach, für mich war das so klar, dass die diese Virtual-Lizenz kriegen. Leider Gottes. Ja, also es ist, ich kenne mich viel zu wenig im Reglement aus, ja, um zu sehen, mussten die das machen? Die hätte es nicht immer. Ich denke mir immer, irgendeine Möglichkeit muss es geben, wenn die Leute es wirklich wollen. Aber natürlich hätte sich dann, aber mit diesem ganzen sportpolitischen Kram kenne ich mich zu wenig aus, um da wirklich eine fundierte Meinung so zu haben. Für
Ich
mich war
weiß
das.
gar nicht wirklich, was denn da wirklich ausschlaggebend ist. Aber im Endeffekt können ja auch die einzelnen Rennveranstalter da ja ein Zeichen setzen. Ich meine, für die Tour de France ist jetzt natürlich eine schwierige Situation, einem Titelverteidiger-Team um Nibali dann natürlich die Tour de France-Einladung da zu verwehren. Das
Geht
geht.
nicht. World Tour ist World Tour, da müssen die Team eingeladen werden.
Ich weiß, 2008 auf Mallorca habe ich da einen
Das ist nicht gut.
Etappensieger Contador weinend auf dem Podium erlebt, weil er da mitgeteilt bekommen hat, während der Etappe, Astana bekommt keine Einladung zur Tour de France. Nun war
Ja.
das damals Pro Tour, war vielleicht die Regelung noch eine
Ich
andere.
glaube, damals war die Tour auch noch nicht Bestand, also die drei große Rundfahrten gehörten noch nicht zur Pro Tour. Da gab es so einen Kompromiss. Ja? Mittlerweile ist das World Tour, da ist Astana automatisch mit dabei. Die kannst du nicht rausschmeißen.
Okay. Also deswegen ist das.
Achtu Tabat könnte das. Die könnte sagen, Jung, ich lade erst da nicht ein.
Macht er auch. Also wir sollten ihn mal einfach fragen. Ich glaube, wär schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Weißt du, Kölner gehen ja gerne vor. Ja?
Ja,
Wir laden
gut,
Astana aus.
wobei man jetzt natürlich auch dazu sagen muss, jemanden von dem Rennen auszuladen, wo der andere überhaupt nicht starten will, das ist vielleicht auch
Das
nicht
weißt du
so.
ja nicht, das wissen wir ja nicht. Vielleicht wollen die ja dieses Jahr. Und deswegen prophylaktisch sie jetzt nicht einzuladen, finde ich zumindest schon mal einen Schritt.
Einfach mal so schon mal so ein richtig so ein mediales Zeichen setzen, so was für den Videotext.
Ich kann mir, ja genau, für den Videotext Seite 227. Und ich finde, der Arthur sollte das auch dem. Man sollte im
Damit
Zuge der
könnte man
ganzen.
natürlich. Damit könnte man natürlich auch Werbung machen, weil das natürlich wieder rund um Köln so ein bisschen so.
Wir denken weiter als die. Wir denken ja grundsätzlich sowieso immer weiter hier in
Man könnte
Köln.
auch Astana-Trikots bei der Jedermann-Rennen verbieten.
Genau. Und auch Kasachen verbieten.
Ja.
Nein,
Ja.
nein, aber damit es keine falsche Hals kommt, ich habe überhaupt nichts gegen Kasache, aber es ist natürlich klar, dass wenn du einen Teamchef hast, die selber auffällig war, die noch einen Prozess an die Backe hatte wegen, was war das,
Gekauftem,
Bestechung,
ja.
ja, nennen wir das Bestechung, also das Vino die Dinge gerne auf seine eigene Weise regelt, ist mir, glaube ich, allgemein bekannt. Und so jemand als Chef in einem Prototyp ist er natürlich, finde ich, mehr als grenzwertig. Und ich sage nochmal, Da müsste eigentlich nochmal die Regel überarbeitet werden.
Hm. Mit dem gleichen Argument könnte man dann aber auch, wenn man so weiterdenkt, einem Herrn Ries.
Ja? Da stimme ich absolut zu. Ganz genau genommen, hat Herr Ries in die Proto noch was zu suchen?
Wenn man einen... Ne?
Ja. Vor allem könnte man damit ja auch vorbeugen. Vor allem Fahrer, die jetzt aktuell noch aktiv sind, vielleicht dopen und vielleicht später vorher mal Teammanager zu werden, dann wüssten die genau, okay, wenn sie jetzt erwischt werden, ist auch die spätere Karriere einfach im Arsch.
Wobei so eine Art Berufsverbot ist natürlich auch immer in jeglicher Hinsicht nicht ganz einfach. Das heißt, das sind ganz viele Fässer
und Bretter, die gebohrt werden. Man muss sich einfach bewusst machen, dass diese Astana-Geschichte, wenn man die Medien sich anschaut, im Grunde wieder etwas ausgelöst hat bei die Leute, die sonst nichts mit Radsport zu tun hatte und das nicht so differenziert sieht, die schon wieder. Ja. Oh, da hat sich doch nichts geändert.
Das ist so ein bisschen der traurige Herbst des Jahres 2014,
finde ich. Genau. Dass man sich eigentlich fragen muss, was ist eigentlich der Unterschied zu 2007?
Dass wir die Hoffnung hatten, dass sich was geändert hat. Und diese jetzt durch ein paar Idioten.
Und das ist genau die nächste Frage. Aber ich lasse euch erstmal weiterreden. Oh, ja. Das Problem ist, dass Astana nie an Rund um Köln teilnimmt.
Ist aber nicht das Problem von Rund um Köln, sondern das Problem von Astana.
Das Problem. Im Moment ist bisher war das die Problem von Rund um Köln. Ab sofort ist das.
Ja, genau. Wir verlagern das Problem einfach. Genau. Ist doch nicht unser Problem, wenn die nicht kommen wollen. Die dürfen nämlich eh nicht kommen.
Genau.
Ja. Chris, deine Enttäuschung des Jahres hatten wir die jetzt gerade schon und ich habe die vergessen zu notieren. Das war Huschow, genau. Meine Enttäuschung des Jahres ist natürlich und wie nicht anders zu erwarten von mir, kleine Posaune, Contador. Ich will nicht schon wieder angelogen werden. Ich will nicht die Geschichte. Ich will einfach nicht. Contador hat mir die Geschichte vom Steak erzählt. Contador hat mir die Geschichte von der gebrochenen Wade erzählt. Ich weiß nicht, was er mir noch schon alles für Märchen erzählt hat.
Ich glaube, die Geschichte von der Wunderheilung hat in diesem Fall nicht Contador erzählt, sondern die Medien. Das ist ein kleiner Unterschied.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, er ist doch auch schon irgendwo trainieren gefahren und hat gesagt, er sitzt noch zu Hause mit gebrochenem Bein.
Ist das tatsächlich? Ich glaube nicht, nee.
Also das hat mir der Chris erzählt, dem Chris glaube ich alles.
Doch, ich glaube, er hat erzählt, dass er am Tag X wieder angefangen hat, Rad zu fahren. Und andere Beobachter haben einen Fahrer in Saxo-Tinkoff-Trikot trainieren fahren gesehen.
Das war ich.
Der nach Contador aussah und wahrscheinlich Contador war.
Also ich habe mit Fahrern aus der World Tour gesprochen, die bei der Tour-Etappe dabei waren. Und die hatte zu mir gesagt, nach dem Sturz von Contador, die konnte in die Sitze fahren, die konnte in die Stehe fahren und die war ja in die Gruppetto. In den Gruppetto wurde relativ zügig gefahren. Mhm. So, daraus ergibt sich für mich die Theorie, dass die Verletzung so extrem schwer nicht sein konnte.
Ja. Das glauben wir, glaube ich, alle.
Ja, und dass die einfach dahinter die Gruppetto gemerkt hat, das Ding ist für mich gelaufen, ich steige jetzt aus und mache Vuelta.
Ja, was ja auch eine völlig legitime Entscheidung ist, absolut. Aber dann soll er nicht ich will nicht belogen werden. Das ist immer meine alte
Idee. Ja, aber prinzipiell, die Wunderheilung könnte ja schön sein, wenn da nicht die blöde Deutsche kommt, immer mit ihrem Doping, ja? Weil überall anders in Spanien existiert die Wunderheilung. Santa Maria de Compostela, ja? Da existiert die Wunderheilung. Ja. Und die Spanier nimmt dir das auch an. Die freut sich ja, über jede Wunderheilung, über die Maria mit den Tränen. Aber die Deutsche, die sieht ja überall Doping.
Nee, ich sehe ja kein Doping. Ich sehe ja nur, dass er gelogen hat, wann er wieder wo gefahren ist. Und Contador ist für mich jedes Jahr eine Enttäuschung. Also das ist...
Wobei er die Rennen natürlich doch durch seine Anwesenheit und seine Fahrweise bereichert. Also
absolut.
Ja, das ist aber mein das persönliches...
Nicht so viel.
Bitte?
Aber da spricht er dir nicht so viel.
Nee, da spricht er nicht so viel. Und das fing bei mir... Ich sehe einfach bei Contador so viele Geschichten, die er immer erzählt und die dann am Ende vielleicht... Die Geschichte des Steaks. Da hat er sich ja sogar mit seinem eigenen Steakzüchterverband oder Rinderzüchterverband anlegen müssen. Und das ist so schlimm und so weiter und gebrochen und so. Man weiß natürlich nicht, wer hat da was, wann, wo erzählt. Ich schieb's auf Contador und bin da auch immer ganz glücklich mit. Und der ist für mich die Enttäuschung des Jahres. So, Punkt. Letzte Kategorie. Und da sind der Chris und... Schwätzer des Jahres, Andi Schwätzschleck.
Okay, ich nehme alles zurück.
Ja, ich wollte schon sagen.
Man kann Turau.
Enrico sagt Björn Turau.
Ich nehme das zurück, bitte.
Es steht schon fest drin, alles klar.
Öffentliche
Entschuldigung, inklusive öffentliche Entschuldigung.
Morgen früh 9 Uhr Pressekonferenz.
Ja, das sage ich, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Das hat man in Köln auch gerne.
Ich weiß nicht, wie Björn Turau in meine Körper gekommen ist.
Aber ich kann es dir austreiben mit deiner Wunderheilung. Björn Turau inklusive Entschuldigung. Chris, wir sind, glaube ich, ganz uns einig. Schwätzer des Jahres, oder?
Absolut.
Absolut. Wie schreibt man den Vogel denn?
A-B-S-O-L-U-T.
Ach so, absolut. Die Agentur? Nee.
Ich schreibe es mit U-P vorne.
Ab. Es ist natürlich, möchtest du sagen?
Aus meiner Sicht natürlich Fernando Alonso.
Genau. Immer wieder.
Gar keine Rat.
Ja, aber der schwätzt doch jedes Jahr, macht er ein großes Fass auf, dass er jetzt ein Team gründet und so viel Geld da reinbuttert. Und seit, ich glaube, der dritte oder vierte Anlauf, jetzt eine Lizenz zu bekommen, hat er schon gemacht. Und außer Geschwätz ist da nichts.
Vor allem das besonders Dumme, finde ich. Letztes Jahr habe ich vielleicht noch ein bisschen Verständnis entwickeln können. Innerhalb von 2 Monaten alles Organisatorische zu regeln, ist sehr knapp, weil man oftmals noch als Außenstehender gar nicht weiß, was wirklich auf einen zukommt, was wichtig ist, welche Fristen es vielleicht gibt. Aber wenn ich dann wirklich bewusst sage, ich nehme dieses nächste Jahr, ein Jahr ist verdammt lange Zeit, und so wie man gehört hat, hat das sicher auch kompetente Leute hinzugeholt, die da vielleicht sogar Ahnung haben. Und ein Jahr lang Planung sollte doch ausreichen, um ein Team auf die Beine zu stellen. Weil wie soll sich denn die Situation nächstes Jahr ändern? Also ich sehe da jetzt nicht wirklich so einen Grund dafür, warum das jetzt nächstes Jahr besser werden sollte. Also
er hat ja auch damals den Leuten vom Team Euskaltel wirklich Hoffnung gemacht. Also ich finde immer das schwierig dann, vor allen Dingen, wenn er jetzt jedes Jahr was sagt, er wird ja wirklich nicht mehr so richtig ernst genommen in der Hinsicht. Von mir jedenfalls nicht. Aber wenn man Hoffnung macht und auch so Mitarbeitern und so einem Team und da vielleicht manche sagen, oh ja, da kommt der, wir sprachen an die spanische Wundergläubigkeit, da kommt der Wunderheiler.
Vor allem, es sind ja wieder wirklich nur die etwas schwächeren Fahrer, so die Helfer, die darunter leiden. Ich meine, die Topfahrer, die können lange warten und kommen dann doch irgendwie wieder unter. Also sieht man ja am Beispiel von Samuel Sanchez, der dann noch bei BMC in der World Tour landete, oder auch Igor Anton, der noch bei Movistar in der World Tour landete. Mhm. Aber wie viele von den Euskaltel-Mittelklasse-Fahrer haben denn da aufhören müssen oder mussten da wirklich einige Rückschläge in Kauf nehmen? Also das ist dann wirklich wieder tragisch.
Mhm.
Da finde ich es besser, wenn jemand sagt, hey, ich habe hier ein Team, da läuft jetzt was, als wenn man sagt, ich plane das und dann ist es doch nicht so.
Er soll vielleicht auch einfach, anstatt zu sagen, ich mache hier ein Team auf und sonst was, geht er zu einem kleinen spanischen Team und sagt, ich habe die Kohle, hier,
baut euch was draus. 2-3 Jahre oder ich gebe euch jetzt mal 2-3 Jahre Sicherheit und wir bauen da was auf.
Also ich kenne den Fall Alonso jetzt nicht in die Detail, aber ich denke mir, die will da auch Geld mitverdienen und die will da kein eigenes Geld in die Hand nehmen.
Doch, ich glaube, das ging da.
Er wollte es über Fremdsponsoren teilweise die er teilweise über Ferrari kennt, wollte er das an den Start bringen. Ich glaube nicht, dass er wirklich eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Ich denke, aber dafür ist der Radsport, glaube ich, auch die falsche Sportart.
Nee. Da widerspreche ich ganz entschieden. Ich glaube, wir sind die 3 Einzige in den Radsport, die keine dicke Kohle verdient. Ja? Also prinzipiell.
Aber du bist ja der Ferrari da draußen, das war doch deiner, oder?
Nein, das ist nicht meine Ferrari. Das ist die Ferrari von Alonso, die hatte mir geliehen, damit ich heute gut über ihn rede.
Ah, okay.
Ja. Nein, aber im Ernst, ich glaube, das ist, die sieht das als Geschäft. Ich sag nicht, die will da 10 Millionen mit verdienen, aber die will da auch keinen Verlust mitmachen. Und es wäre ein leichtes, mal 100.000 Euro zu nehmen, die bestimmt nicht wehtut, und zu sagen, die pumpe ich in ein Kontinentalteam. Und dann machen wir Jugendförderung. Es wäre auch eine leichte zu sagen, ich nehme 200.000 Euro. Dann hatte man schon ein kleines Budget für eine GS2-Mannschaft. Aber das ist ja nicht sein Ziel. Die will ja ganz oben mitspielen und am Ende des Tages soll auch mal was hängen bleiben.
Deswegen ist er ein Schwätzer, dann soll er lieber das Kleine machen und
tu Gutes und rede nicht drüber.
Ne? Nee, aber die redete so lange drüber in die Hoffnung, dass jemand kommt. Da hat sie sich vielleicht ein bisschen verschätzt. Mhm. Das ist ja einfach so. Ich habe auch schon mal Dinge in die Welt gesetzt und habe gedacht, dann passierte was, wie hieß er nochmal, von Coast damals, hat ja. Jan Ulrich verpflichtet, weil die sich sicher war, wenn die Jan Ulrich verpflichtete, findet er den zweiten Sponsor, hat sie nicht gefunden, Coast, pst, Bianchi, neue Team. Mhm. Also die Welt ist voll von solcher Geschichte, dass man muss manchmal auch mal etwas in die Welt setzen, um zu gucken, wie die Welt reagierte.
Ja.
Mal gucken, wie lange Alonso das noch magte.
Es war jetzt, glaube ich, der dritte Anlauf schon,
wenn ich das sehe. Zweite oder dritte. Ja. Irgendwann wird das so eine Tradition wie an Silvester in der V1, ne?
Ja.
Alonso vor der
Sport. Alonso vor der Sport. Ja. Solange da nicht irgendwelche Hoffnungen von den Fahrern, das tut mir dann immer leid, wenn das dann.
Aber wenn nächstes Jahr ein Sponsor um die Ecke kommt und es gibt dann ein Team Alonso, hatte die
dann,
im Nachhinein doch alles richtig gemacht.
Ja. Dann soll er endlich liefern.
Darf ich die Ferrari noch zwei Tage behalten?
Die musst du aber auch voll tanken.
Also ich habe das immer so verstanden, dass Alonso vorhatte, weil es eine Herzensangelegenheit für ihn sei, dass er, weil er selbst sehr gern Radsport betreibt, dass er da versucht, dem Radsport vielleicht ein bisschen was so, nicht zurückzugeben, aber den Radsport ein Stück weit zu fördern, dass er versucht, über externe Sponsoren so ein Team auf die Beine zu stellen. Aber so eine Gewinnerzielungsabsicht, ich meine, wie viel verdient er pro Jahr? 30, 40 Millionen, was machen da 200.000 aus, die er da rausziehen kann? Und wenn er das als Gewinn mit Gewinnerzielungsabsicht betreibt, dann kann er es ja eigentlich gleich lassen. Also,
ja gut,
warum, wenn jemand im Radsport Geld machen will, warum braucht er Alonso?
Wer frage am besten mal Uli Hoeneß. Warum es sich
lohnt? Ja, muss man halt mittags an die Siebener Straße.
Ja, warum es sich lohnt, auch für die auf die 30. Million noch geil zu sein. Ne? Also ja. Das sind, glaube ich, Dinge, die sich uns arme Leute nicht erschließen.
Wir freuen uns, dass wir ein Vino im Glas haben, anstatt als Mannschaftschefführer.
Besser in die Glas als in die Öllampe.
Ja. So, die Schwätze des Jahres haben wir damit auch irgendwie. Ding festgemacht. Kommen wir zum letzten Punkt unserer heutigen Agenda. Zum Ausblick auf 2015. Was erwarten wir von 2015? Hier vielleicht für den Vino Race? Also das haben wir eigentlich in der letzten Woche schon groß angekündigt, was wir da machen wollen. Und vielleicht hören wir vom Enrico schon, wie er 2015 angehen wird. Aber was erwarten wir auch vom Profisport? Ich glaube, was wir eben in der Sendung auch schon aufgearbeitet haben, das Starterfeld der Tour de France 2015 könnte, wenn sich so, wir alle hoffen, wenn alle gesund bleiben, wenn alle jetzt nicht durch irgendwelche negativen Dinge, wie es bei Astana der Fall war, auffallen, könnte es eine ganz, ganz grandiose und fantastische Tour de France geben. Ich finde Wiggins Angriff bei den Frühjahrsklassikern interessant. Es kann wirklich eine schöne Saison werden. Gibt es irgendwas, was ihr besonders hervorgreifen wollt? Chris?
Boah, gibt es das? Also ich bin sehr gespannt, wie sich ein Dominik Nerz bei der Tour de France als Kapitän schlagen wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Generell bin ich auch gespannt, wie sich ein Phil Bauhaus bei Bora schlägt, wie die Entwicklung beim Team Stölting vorangeht. Ansonsten ja, auf das Comeback von Jens Vogt freue ich mich.
Meinst du, seine Familie geht ihm so sehr auf die Nerven, dass er wiederkommt?
Der ist ja schon Familienplanungsoffizier bei Team Trek.
Familienplanungsoffizier? Ich dachte Leutnant erst noch, aber er ist direkt.
Der hilft die jungen Leute dabei, eine hochzubekommen.
Hochzukommen. Ja. Das ist auch dein Job bei der Bayern-Rundfahrt, oder? Nebenher noch.
Hochzukommen.
Ja. Jeden Morgen.
Ich will ja die Tochter von der Rundfahrtleiter heiraten, Froni Schromeyer. Und dann würde die Rundfahrt mir ja quasi gehören.
Also bin ich so ein bisschen gespannt generell, wie die Entwicklung von den jüngeren deutschen Fahrern da voranschreitet. Ob vielleicht sich dieser französische Trend bei der Tour de France fortsetzt oder ob es nächstes Jahr wieder in eine andere Richtung geht. Das ist was mich interessiert. Und natürlich die große Frage oder die große Hoffnung wirklich, ob jetzt die ARD, ZDF, ob die wirklich wieder einsteigen. Das ist natürlich was, woran, glaube ich, viele Hoffnungen geknüpft sind und vieles vom weiteren Vorgehen wird einfach auf nationaler Ebene davon abhängen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, der springende Punkt, in welche Richtung sich der Radsport sich in Deutschland weiterentwickeln wird.
Also ich sag's nochmal, ich habe gezaubert, dass die Steige wieder ein, ZDF nicht. Da ist in meinem Zauber was schiefgegangen. Ich kann die Sendung raussuchen, ist schon ein paar Monate her. ARD ist mit dabei, das können wir, glaube ich, heute hier sagen.
Das ist offiziell jetzt, ja?
Ich habe die entsprechende SMS von den entsprechenden Leuten, wo ich schon wieder nicht sagen darf, von wem, dass das Ding ist in trockene Tücher.
Ja? Wird es eine Live-Berichterstattung täglich sein? Weißt du das auch?
Eine Live-Berichterstattung gebe. Ich weiß nicht, wie lang die ist und ich weiß nicht, wie oft das Wort Doping fallen wird.
Ja.
Aber es.
Vielleicht auch im Doping für die Haare. Vielleicht ist es auch in der Werbung vorher nur.
Ja, oder ja, vielleicht hat die ARD ja bald wieder Trikots mit Doping draufstehen, mit Haare. Nee. Irgendwie so. Aber ich glaube, man kann jetzt schon ziemlich sicher sagen, wenn jetzt nicht irgendwie noch irgendwo bei in Astana in Kasachstan irgendeine Dopingfass explodierte, dass das Ding ist in
Trocken. Wird denn wird ein Marcel Wüst auch wieder da sein?
Ich glaube nicht.
Nee.
Aber,
dann ist ja eine Stelle frei.
Ich kenne die Details nicht. Ja? Mhm. Also ich habe zwei, drei SMS in meinem Handy, die kann ich ja hier mal in die Mikro halten, aber man kann schon davon ausgehen, dass das wirklich stattfindet. ARD ist nächstes Jahr wieder dabei.
Das Ding ist ja dann, dann werden Chris und ich ja im kommenden Jahr quasi arbeitslos sein.
Warum?
Ja, dann wird ja unsere Kommentatoren Tätigkeit ab. Obwohl wir werden es dann kommentieren. Wir kommentieren dann die ARD.
Man kann auch den Ton abschalten und euch einschalten.
Das ist ja sowieso das, was wir schon uns immer überlegt haben, dass das die bessere Alternative ist. Das Problem ist ja nur, dass wir meistens, wir fahren ja nicht im Mercedes, im Ferrari. Wir müssen ja noch in unserem normalen täglichen Brot erwerben. Wir werden vielleicht dann so eine abendliche Expertenrunde einberufen, die das dann nochmal kommentieren oder sozusagen auseinandernehmen, was da gesagt wurde und passiert ist.
Also es gibt eine wunderschöne Sendung bei die belgische Fernsehen, ja. Flämische Fernsehen, Vive le Vélo.
Gibt's
ein ganz einfaches Konzept, ja? Wir bräuchten ein Auto, also ein etwas größeres Auto mit einem Tisch drin und vier Stühle, bisschen Kameraequipment und so weiter. Also für relativ kleines Geld kann man eine tolle Sendung machen. Ich habe versucht in Deutschland dafür Sponsoren zu finden, funktioniert ja nicht.
Ja. Genau so etwas möchten wir eigentlich machen am Abend. Nur leider dann nicht vor Ort, sondern halt in diesem ominösen Internet. Ich weiß nur nicht, ist es die Sendung aus Italien? In Italien gibt es eine ähnliche Sendung mit Expertenmeinung abends in einem Studio. Eine von den beiden sind jetzt leider Gottes eingestellt worden. Ich habe irgendwo die Meldung gelesen, aber ich finde sie jetzt gerade nicht. Und so suchen während der Sendung ist natürlich immer blöd. Aber im Prinzip ist es ja das, was wir machen wollen. Und wir können mal schauen, wie es im kommenden Jahr dann laufen wird. Was ja jetzt als Ausblick für 2015 auch nochmal das wiedergibt, was wir in der vergangenen Sendung schon gesagt haben. Dass wir es, wenn die ARD berichtet, was wir dann ja jetzt hier relativ exklusiv sagen durften, dass wir dann abends das trotzdem noch kommentieren werden. Und so als im zweitägigen Rhythmus. Manche Sachen sind ja auch mit einer gewissen Distanz besser zu betrachten. Ja. Also man hört hinterher nochmal, das ist ja auch das Schöne an diesen neuen Medien, an Facebook und Twitter und solchen Geschichten, dass wenn hinterher ein Degenkolb nochmal sagt, dass es doch ziemlich blöd war, was der Kollege XY gemacht hat, oder dass sich die Frau von Chris Froome mal wieder äußert in ihrer bekannten Manier, dass man das dann besser einordnen kann.
Genau.
Wir decken dann halt eher so diese Trash-Ecke ab.
Du meinst, wir sind die Gala?
Gala. Ja, wobei ich persönlich habe zum Beispiel festgestellt, dass während die Tour, meine Quote ist ja gar nicht so toll, ja, weil es würde für euch als Tipp, es würde 6 Stunden live übertragen, dann schaute die Leute hinterher nicht mehr meine Sendung. Deswegen bin ich irgendwann übergegangen zu die Tourtagebücher. Und das läuft ja richtig gut. Es läuft ja so gut mit den Tourtagebücher, dass John Degenkolb mich auch bei Twitter blockiert hat.
Auch.
Björn Zulau und John Degenkolb.
Es läuft ja richtig gut bei diesem Twitter. Du musst ja nochmal so einen Fake-Account anlegen. Aber das ist ja so klug warst du ja wahrscheinlich auch.
Das hab ich überhaupt gar nicht nötig. Das ist so wie mit Astana bei rund um Köln, ne?
Ja, genau. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, was machst du 2015, Enrico?
Also ich werde ein bisschen runterfahren. Mhm. Ich werde mich umspezialisieren und werde in meiner
umspezialisieren.
Welt umspezialisieren. Also auf Deutsch sagt man Umschulung, also aber Umschulung sagte man, glaube ich, nur bei Asylanten, die nach Deutschland kommt, um von dem System zu profitieren. Und das will ich ja auch. Ich bin ja nur hier wegen dem System und die deutsche Frau.
Ich wollte gerade sagen, hättest du das zweite nicht erwähnt, dann hätte ich es in deinem Fall noch erwähnt.
Und meine nächste Station ist in Dresden, da wird er dann mal abgeräumt.
Ja.
Also bei die deutsche Frau, ne? Weil die scheint ja alle nicht ausgelastet. Ich werde mich reduzieren, werde an meiner Weltkarriere arbeiten,
ja,
und werde die Leute eine musikalische Radsport. Also ich werde das machen, also Ironie, das, was ich bisher gemacht habe, aber eher auf einem musikalischen Weg. Mhm. Und dieses Regelmäßige wird wegfallen. Ich werde nur noch dann machen, wenn es mich juckte. Und ich kann im Moment überhaupt nicht beurteilen, wie oft es mich juckte. Also ich mache jetzt morgens so wie Sex, ja? Wenn ich Bock habe.
Aber bei der Anzahl deiner Bambinis machen wir uns dann ja keine Sorgen, dass wir zu kurz kommen.
Das lasse ich offen. Ja.
Es gibt einen großen zwei große Radsportler, und ich zeige es, du bist ja dann auch ein Radsportler mit. Oder in dem Radsport-Zirkus. Nennen wir es einen Radsport-Zirkus. Bist du ja auch ein Bestandteil des Ganzen. Und ich nehme es bisher einem übel, dass er gegangen ist ohne Abschiedsrennen. Und einem nehme ich es nicht übel, dass er gegangen ist ohne Abschiedsrennen. Wirst du auch ohne Abschiedsrennen abtreten dann? Oder ist das jetzt so ein langsames Ausbluten?
Ja, ich bin ja nicht richtig weg. Vielleicht komme ich ja auch wieder größer denn je. Ich habe im Moment einen Lauf international.
Wie Lance Armstrong damals.
Meine Alberto Contador-Song und meine Venus-Song läuft ja richtig gut. Die Weihnachtssong beispielsweise spät dran. Da hatte die ausländische Presse ein bisschen gepennt.
Oder Weihnachten war dieses Jahr aber auch recht früh.
War schon in Urlaub. Für mich kommt der Weihnachten immer total überraschend. Und wie für viele Männer übrigens. Ja. Und ich bin mit Holly Lagoon, wir haben da eine schöne Geschichte gefunden. Wir machen jetzt ein paar Duets und so. Und es könnte auch sein, dass ich nächstes Jahr bei Vive le Velo die musikalische Untermalung mache. Weil gerade in Belgien läuft das ziemlich gut. Und deswegen, also ich will da gar nicht viel sagen, ich glaube, ich mache ein bisschen weniger, aber weniger ist manchmal eben auch mehr und deswegen mache ich vielleicht auch mehr. Also
Qualität statt Quantität.
Mehr, wenn ich Bock habe, ja. Also ich möchte weg von diesem Zwang, etwas zu produzieren und dahin wieder Bock zu haben, was zu machen.
Wir hatten es im Vorgespräch auch schon gehabt, du hast auch 700 Sendungen etwa, oder
700 Sendungen in 6 Jahren. Mhm. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich nicht gesagt habe, außer Schimpfwörter. Und weil ich mich immer bemüht habe, höflich zu sein. Und ich bin da auch ein bisschen leer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wenn mich was reizt, wenn Vino dopte oder so, dann kommt mein Blut in Wallung, dann habe ich wieder Bock, was zu machen. Mhm. Oder wenn andere schöne Dinge passierte. Aber so dieses sich täglich was aus die Finger sauge, das ist, da habe ich keine Lust mehr.
Und du hast ja jetzt auch schon einiges, du hast ja einiges aufgebaut an Vita da auch, was man in die Waagschale werfen kann und dir da deinen Namen gemacht. Und du hast ja jetzt auch schon quasi in der Sendung Bewerbungen als Praktikant bekommen. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten.
Wo?
Ja, der Chris hat sich doch als Praktikant bei der Bayern Rundfahrt
beworben. Diese Live-Geschichte möchte ich auch weiter ausbauen. Vielleicht lagere ich das auch von morgens bisher aus und schicke Chris dahin und mache dann so lange mit die Tochter,
mit die Tochter
der Froni. Viele Bambinis, genau. Dann sollen die mal die Knöpfe drehen und dann so Sache zu mir sagen, könnte man da nicht noch was mit einfügen, wenn die Finger heiß ist von den Knöpfe drehen. Und also du siehst, das Leben ist voller Perspektive.
Ja, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, wenn eine Tür, für jede Tür, die zugeht, gehen zwei auf.
So ungefähr.
Ja, es kam jetzt aus dem Chat noch die Frage dann auch, gibt's auch Live-Bilder? Ich glaube, ich versuche mal, ja, zum Beispiel, wenn man bei einer Bayern-Rundfahrt ist, ich glaube, dass die Produktion von Bildern
Bilder ist extrem schwer.
Es gibt zwei Aspekte. Ja?
Mhm. Du musst für ein Bild brauchst du eine aufwendige Technik. Du brauchst zwei Leute, ein Motorrad, du brauchst eine Übertragungstechnik. Teilweise bis hin zu die Hubschrauber, weil diese ganze UMTS und LTE ist alles noch sehr wackelig, gerade in den Bayerischen Wald. So, Das ist eine Thema. Wenn du die Bilder produziert hättest, mit einem ganz anderen finanziellen Aufwand, dann kommt noch die Bildrechte. Mhm. Ja, weil du musst bezahlen für Fernsehbilder. Das heißt, wenn ich zu einer Renne gehe, Bayernrundfahrt, Deutsche Meisterschaft, egal, Hamburg, muss ich Kohle latze für, dafür, dass ich Bild zeige. Mhm. So. Und das bringt das Ganze in eine Preisklasse, die einfach nicht refinanzierbar ist. Mhm. Das ist die ganz einfache Prinzip. Und mit dieser Radiosendung, die ich habe, nicht erfunden, aber so ein bisschen in die Lebe gerufen, mhm, kann ich für eine relativ kleine Geld etwas anbiete oder eine relativ große, gute Produkte anbiete. Mhm. Also das ist zwar mehr für die Fantasie, man muss sich die Fahrer vorstellen, aber
es ist ja besser immer noch als nichts.
Es ist machbar.
Ja.
Es ist möglich, es kostet nicht so viel, ich kann meine Kosten decken. Am Ende des Tages bleibt für mich vielleicht auch meine Honig übrig. Ich habe das ja auch leben, 5 Kinder ernähre und so. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da am besten. Mhm. Wenn morgen natürlich der Investor anruft und sagt, ich habe der Oleg oder so, die deutsche Oleg, und sagt, ich habe eine andere Idee, hier hast du 500.000,
maximale
Übertragung, deutsche Renne. Klar, sofort. Mhm. Da kann ich auch 5 Motorräder kaufen, da kann ich 10 Leute engagieren, da kann ich
natürlich.
5 Kameras kaufen. Das ist, aber ich bin da wie Alonso. Ich
lieber mal ein paar Testballons starten und einer wird dann aufgehen.
Genau.
Und mit der Musik, da wird das. Hier kommen auch schon diverse Angebote. Also du sollst Musik für Biathleten schreiben.
Die sind doch Bi. Wo steht denn das? Du liest ja viel schneller als ich, aber du lässt mich immer so viel reden.
Ja.
Ich komme mit dir.
Genau. Aber
Sportfan, bring mir die Sponsoren. Ich habe alles probiert. Dann die Radsportfan schreibt dir, da würde man auch schon aber Sponsoren für finden. So einfach ist das nicht. Bring die Sponsoren, ich mache alles, was ihr wollt. Ja? Leg mir die Kohle auf den Tisch und ich lasse die Puppe tanzen. Ja?
Und das kann ich
mich nicht um alles kümmern.
Und das kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich weiß, was der Enrico teilweise im Hintergrund alles betrieben hat. Und man hat ab und zu ein bisschen Ansicht bekommen und auch ein Gefühl dafür entwickelt. Und das ist wirklich viel. Also man wird dich 2015 eher beim Grand Prix de Eurovision de la Chanson als bei der Tour de France sehen.
Ja, mal gucken. Also ich sage doch mal, das läuft in Belgien gerade sehr erfolgreich. Hm. Vielleicht mache ich bei Vivre Velo die musikalische Untermalung. Mhm. Also das ist alles offen. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen.
Und so ein Format in Deutschland zu etablieren, das wäre, glaube ich, für viele immer noch so eine Wunschtraumvorstellung.
5.000 Klicks in Deutschland zu kriegen, ist viel, viel Arbeit. 5.000 Klicks in Belgien zu kriegen mit Radsport.
Ist nix, ja.
Ja, das ist...
Ja. Aber, Chris, bist du noch da?
Natürlich. Ich laufe
dann. Du wirst dann ja vielleicht im kommenden Jahr bei der Bayern-Rundfahrt ein bisschen auch Einblick hinter die Kulissen.
Och, ich würde mich sehr freuen darüber. Ja.
Gut, dann machen wir das Jahr 2015, unseren kleinen Rückblick plus Ausblick aus 2015 zu Ende. Wünschen euch
die allen. Ist auch alle.
Ja?
Also die Vino ist gut.
Die Vino ist alle.
Vino ist schon weg.
Ja, schon. Der Vino muss auch mal weg. was bleibt uns? Danke zu sagen für alles 2014, für eure Flatters, für eure Spenden, für euren Input. Habt die Tage nochmal eine E-Mail bekommen von jemandem und für euren Input. So, da, danke, Kommentare, Gutes, Schlechtes, alles dafür. Danke an Enrico für, ich glaube, 3 Sendungen warst du dieses Jahr mit dabei. 2? Ja,
dieses Jahr, ich glaube 3 insgesamt. Ne? Ich zähle
das gerade nicht
so in Jahre.
Ja, im Alter ist ja ein Jahr dann noch immer weniger. Weißt
ja,
du?
Vielleicht ja? In 100 Jahren.
Ja. Sagen wir mal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir dich nächstes Jahr nochmal. Zur Tour hatten wir, glaube ich. Vor der Tour hatten wir kurzfristig.
Beim Giro war das doch.
Beim Giro? War das beim Giro? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kriegen wir das ja in Zukunft. Vielleicht legen wir dich so lange auf Eis. Ja, dass du dann wieder Lust hast, wenn wir dich aus dem Kühlschrank so rauslassen.
Weihnachtslachs.
Ja, der Weihnachtslachs fürs kommende Jahr. Mit so einem Schimmer da oben drauf. So. bedanken wir uns bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei dir, Chris. Möchtest du noch jemanden danken, außer deiner Schwester?
Meiner Familie.
Deiner Familie, ach, du bist süß. Ich danke auch an Markus, der im Chat sich hier ein bisschen umgetan hat und dafür vorbeigegrüßt hat. Ganz liebe Grüße Und ja, dann war es das 2014 und wir kommen 2015. Wir wissen noch nicht genau, wann. Das werde ich mal mit dem Chris besprechen oder mit dem Markus. Kommen wir zurück und wünschen euch einen guten Rutsch ins kommende Jahr. Gehabt euch wohl, fahrt viel Fahrrad und passt auf euch auf. Tschüss.
I love you.
Ciao. Guten Rutsch.
Das hier ist, Buon Natale hatten wir
schon. Buona sera, buona...
Buona anno.
Buona notte.
Gute Rutsch.